Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Und Bastarde.
Und Bastarde. Das ist eigentlich der Moment, wo Guest immer lacht, weil er das lustig findet, dass ich so eine Floskel habe, mit der ich einsteige. Wie ist das bei euch? Habt ihr mittlerweile eigentlich auch so eine Floskel?
Nur in der Theorie. Wir hatten immer sehr weirde oder teilweise sehr weirde Einspielungen, Einstimmungen.
Ja, habe ich gehört.
Und irgendwie bei mir überhaupt nicht mehr bewusst so rausgehauen. Nee, und irgendwie hatte Dennis dann die Hoffnung, wir können vielleicht was abstimmen und etablieren, damit wir da schon mal einfach eine sichere Nummer haben und das routinierter vielleicht einsteckt. Wir beide haben sie halt nur dann vergessen. Und sie ist jetzt auch in Vergessenheit geraten.
Also ihr hattet eine abgemacht.
Wir hatten eine mal abgemacht, ja.
Das ist auch geil, ey. Lass uns immer so einsteigen, okay. Genau. Und dann vergesst ihr das einfach, oder was?
Ja, es hat dann keine Rolle gespielt. Ich finde es ja individuell viel lustiger.
Ja, ist ja auch so, klar. Ja.
Vielleicht kommt die mal. Aber wahrscheinlich haben wir dann vergessen, dass wir die mal abgestimmt hatten, dass es die sein sollte.
Gut. Also ihr macht das auch noch je nach Tagesform einfach.
Ja, voll.
Okay.
Ja. Ja. So wie ich eigentlich vieles mache in meinem Leben. Nach Tagesform. Ah, kein Bock zu arbeiten, ich gucke lieber Filme.
Naja, sehr schön.
Schön wär's.
Carpe diem. Okay. Ja, für alle, die sich jetzt wundern, natürlich, also dich kennt man ja mittlerweile, du bist fester Bestandteil. Nicht nur der Bewegtbild-Banausen, sondern mittlerweile eben auch von den Bewegtbild-Bastarden. Und da macht ihr ja immer den Deep Dive. Heute ist es dann für dich, also für deine Verhältnisse wahrscheinlich schon wieder fast oberflächlich, ne? Das
ja. Kann man
sich quasi gar nicht vorbereiten?
Oh, doch, doch. Es ist ja immer trotzdem eine gewisse Grundaufregung da. Und ich habe ja auch beim letzten. Oder merke ja immer wieder, je schlechter ich vorbereitet bin oder je länger die Filme zurückliegen, die ich geguckt habe, ja, umso mehr schwinden in meinem Alter die Erinnerungen und umso mehr komme ich dann vielleicht zwischendurch ins Straucheln. Und dann, ja, wenn dann Guess neben mir anfängt zu lachen, dann haut mich das natürlich manchmal auch aus der Bahn. Und weiß dann gar nicht, wie ich weiter ansetzen soll, ja.
Okay, aber das ist ja interessant. Also eine Grundaufregung ist immer noch da.
Natürlich.
Natürlich, sagst du. Weiß ich nicht, ob das so natürlich ist, weil das lässt ja schon auch nach und irgendwann ist man da ja sehr routiniert und du hast ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon an die 100 Episoden aufgenommen.
Kann sein. Aber es ist bei mir ja auch auf Arbeit so, ja. Auch wenn ich vielleicht schon dutzende Male vor einer großen Meute stand und irgendeine Präsentation gehalten habe, ja, eine gewisse Grundaufregung ist auch da.
Ja, gut, klar. Ja, das gehört ja auch dazu, wäre, glaube ich, auch komisch, wenn nicht.
Ja.
Ja, aber das ist ja das Schöne, also dadurch, dass wir halt ja irgendwie auch nichts schneiden und so, hat es ja immer so ein bisschen Live-Charakter.
Stimmt.
Und natürlich, also das passiert mir auch am laufenden Band, dass ich dann während irgendeiner Rezension merke, oh, das war nicht optimal vorbereitet, mir fehlen da gerade so ein paar grundlegende Informationen. Ja, ich finde das hier lange nicht so dramatisch, wie wenn dir das eben irgendwie auf der Bühne passiert.
Mm.
So, da hatte ich mal einen, ich glaube, den habe ich hier schon mal erzählt, weiß ich gar nicht. Ich habe ja einmal eine Zeit lang ein Musical gespielt, ne?
Mhm.
Und da ist eh alles so ein bisschen anders, weil beim Musical musst du dich eigentlich um alles selbst kümmern. Und ich kenne das vom Film halt so ein bisschen anders. Weißt du, wenn ich irgendwie in Szene XY ein Requisit brauche, dann wird mir das in der Regel halt gebracht oder hingelegt oder so. Und beim Musical musst du dich halt selbst drum kümmern. Was zur Folge hatte, dass ich dann in der einen Szene, wo ich wirklich nur kurz auf die Bühne kam, um ein Telefongespräch zu führen, so, das heißt, kriegst dann so einen Spot und stehst dann auf der einen Seite der Bühne und mit dem du telefonierst, ist auf der anderen Seite der Bühne. Das Ding ist, ich merke aber erst halt, als dieses Klingeln kommt und ich auf der Bühne stehe, dass ich das Telefon nicht eingesteckt habe, was ich für diesen Moment brauche. Ja, und dann kannst du halt nicht, also ich meine, was machst du dann? Kannst du ja nicht sagen, Moment kurz, ich hole mal eben das Telefon.
Okay. Hiwi, komm angerannt.
So, das war halt wirklich so, fuck, so es klingelte und ich fasse in meine Tasche und merke, fuck, ich habe das Telefon nicht eingesteckt. Ja. Ich habe mich dann für so ein bisschen Pantomime entschieden. Also quasi einfach so getan, als hätte ich jetzt den Knopf im Ohr. Weißt du, so, aha, alles klar. Habe mich super clever gefühlt in dem Moment. Leider nicht mitgedacht, dass Teil der Szene auch ist, dass mir was aufs Telefon geschickt wird. Ein Bild, was ich dann angucken muss. Ja, ach, habe ich überspielt und war nur eine Vorstellung. Aber ich habe gelernt daraus. Ja. So, sorry, falls ich das schon mal erzählt habe.
Für mich war die Geschichte neu.
Immerhin, okay.
Ja. Es ist ja menschlich und ich liebe ja auch eine gewisse Authentizität hier im Podcast oder auch überhaupt
Ja, ich glaube, das wäre auch komisch, wenn das alles so durchgescriptet wäre, hätte das natürlich einen ganz anderen Feel.
Ja.
Ja.
Und da kenne ich ja Guess auch schon lange genug, da weiß ich, der mag ja auch überhaupt keine gelackten Sachen, sondern viel mit Ecken und Kanten und Grau und so weiter, den Graustufen.
Ja.
Ja.
Ja, und
deswegen bin ich auch gerne hier.
Weil Guess jetzt eben wieder beim Pokern ist, wenn man seinem Drittjob nachgeht, bist du eingesprungen und dann nutzen wir das aus. Und produzieren wir jetzt eben eine Episode.
Jawohl.
Haben wir ja eh durch diesen Wechsel und dadurch, dass ihr jetzt eben auch jeden zweiten Freitag eine Episode macht, haben wir eh gesagt, wir brechen das so ein bisschen auf und machen, wie wir Bock haben.
Mhm.
Und deswegen jetzt mal wieder wir. Und wir haben uns vorgenommen fürs heutige Lineup, dass jeder 3 Projekte mitbringt. Das können wir auch gerne so machen, falls du noch mehr hast oder weniger, ist auch fein. Wir können da ganz spontan. Ich sehe gestern schon wieder, wie er sich das jetzt anhört und die Neurosen in ihm hochschießen. Also, nein, was soll ich aufs Vorschaubild packen und so? Nein, aber wir versuchen das natürlich ganz ordentlich und anständig durchzuziehen.
Na Logo, wir haben ja vorher gequatscht. Ich habe dir gesagt, ich kann 3 Sachen mitbringen und das habe ich auch gemacht. Ja.
Vernünftig.
Also wir können über insgesamt 6 Sachen gerne quatschen.
Wunderbar.
Und bin gespannt, weil ich ja starten darf. Vielleicht hast du den auch sogar mal gesehen und wir können eher einen Dialog führen, als dass ich hier einen Monolog über The Fog halten muss aus dem Jahre 1980.
Der Nebel?
Genau.
Oder ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Achso, ja, genau, der Nebel. Im Deutschen gibt es noch einen Zusatztitel, Nebel des Grauens. Das ist einer der Horrorklassiker für mich schlechthin. Aber eben auch vor allem von John Carpenter, der ja nicht nur Regie geführt hat, sondern auch Drehbuch geschrieben hat mit Deborah Hill.
Ja.
Hast du den mal gesehen?
Nee, leider nicht. Aber das ist tatsächlich spätestens seit meiner Neuentdeckung des Horrorgenres ist das auf jeden Fall ein Film, den ich auch mal sehen will. Ja.
Okay.
Aber nee, ich kenne den noch nicht.
Ja, für mich war das halt so ein Klassiker auch aus meiner Jugendzeit. Ja,
ist das auch eine Stephen King-Verfilmung?
Nee. Ich meine nicht.
Okay.
Obwohl es eigentlich vom Titel her zumindest.
Ja, deswegen komme ich doch. Ja.
Stimmt, ja. Jetzt macht's Klick, danke.
Nee, hätte ja sein können, weil ich finde, es klingt so irgendwie, jetzt könnte es ein Stephen King Buch sein, aber ist es nicht, ja?
Ist es nicht. Und ist dann doch auch, finde ich, mehr klassisch Horrorgeschichte, als es dann für mich, was ja Stephen King mal prägt, sind ja auch die sozialen Interaktionen, die sozialen Gruppierungen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Hier auch ein bisschen, aber nicht so intensiv ausgeprägt. Das ist dann schon ein bisschen eine richtig schöne klassische Horrorgeschichte und so steigt der Film halt auch irgendwie stimmungsmäßig ein, dass irgendwie so ein älterer Kapitän am Meer, am Lagerfeuer mit einer Horde Kinder sitzt, die da abends seinen Gruselgeschichten lauschen dürfen.
Mhm.
Bemerkung am Rande. John Carpenter hatte die Szene nachträglich dann noch nach der ersten Schnittfassung gedreht und eingefügt, weil ihm die ursprüngliche Schnittfassung von 80 Minuten dann irgendwie doch zu kurz vorkam.
Mhm.
Hat das Ganze dann auf 89 Minuten aufgepimpt und merkt man nicht, weil sie irgendwie auch stimmig ist und gut in den Film reinpasst und nämlich dieser Kapitän dann kurz vor Mitternacht erzählt, dass vor 100 Jahren ein Schiff hier bei Antonio Bay, einer schönen Kleinstadt in Kalifornien, die real nicht existiert.
aber dann kann es natürlich erst recht nicht Stephen King sein, ne? Das ist tendenziell immer irgendwie New England.
Und nämlich ein Schiff zerschellt und zwar einfach mit dem Hintergrund, dass ein falsches Leuchtfeuer von den Bewohnern des Ortes gelegt wurde, weil.
Okay.
Und das erfahren wir halt kurz danach. Schwenk geht nämlich zu Vater Malone, den örtlichen Prediger der Kirche, gespielt übrigens von Hal Holbrook, den man vielleicht kennen kann, weil er mal auch als bester Nebendarsteller für Into the Wild nominiert war für einen Oscar.
Ach,
der hat da diesen Typen gespielt, der ihm da die Lederverarbeitung beibringt.
Ja, ich weiß wer. Mhm.
Der nämlich dann irgendwie zu eben dieser Abendstunde in einem der Räumlichkeiten in der Kirche irgendwie bemerkt, dass da so ein Stück an der Wand lose ist und sich dann Hohlraum befindet und der das aufbricht. Und da das Tagebuch seines, ich meine, Urgroß- oder Großvaters findet, mhm. was eben auch das aufzeichnet, was 100 Jahre davor passiert ist. Und zwar eben, dass die Gründer der Stadt dieses falsche Feuer gelegt haben, weil sich auf dem Schiff Kapitän und Crew befanden, die eben von Lepra befallen waren und Gold am Start hatten, womit die eigentlich eine Siedlung bei Antonio Bay für ja, sie und Leprakranke bauen wollten.
Mhm.
Und die Dorfgründer einfach Schiss hatten, 6 Leute waren es, die ja, dass dann einfach alle von Lepra befallen werden und dann halt lieber den Plan geschmiedet hatten. Schiff soll zerschellen und sie können das Gold bergen und davon dann Antonio Bay 100 Jahre, also ja,
ganz schön bauen können. Mies. Okay, aber voll. Das heißt, die wussten, dass die kommen oder?
Die wussten, dass die kommen, okay. Es war geplant, die hatten ja schon auch Grundstück gekauft und so weiter.
Ach,
und deshalb, ja, das Legen dieses falschen Signalfeuers und.
Okay, aber jetzt nur nochmal chronologisch für mich zur Einordnung. Am Anfang sehen wir einen Typ, der diese Geschichte erzählt.
Genau, nur in Kurzfassung zur Einstimmung einfach.
Und dann sehen wir die auch oder hören wir nur, wie er sie erzählt?
Wir hören nur, wie er sie erzählt. Man sieht dann eben die Blicke dieser mega gespannten Kinder unter anderem.
Und das ist aber im Heute auch. Also
das
es gibt
ist
da
dann
keinen
im Heute
Zeitpunkt.
Gespielt. Also 100 Jahre später. Das ist dann der Anlass, 100 Jahre später. Weil eben die Stadt 100-jähriges Bestehen feiert und dieser Kapitän eben den Kiddies diese Geschichte von vor 100 Jahren erzählt, was da passiert ist.
Mhm.
Ja. Und parallel, wie gesagt, eben bei Father Malone die Entdeckung seines, ich glaube, Urgroßvaters mit den Aufzeichnungen.
Wo dann genau
drin
steht, warum das passiert ist.
Genau.
Okay.
Auch nochmal parallel an diesem Abend. Man sieht dann auch die Vorbereitung zu dem Stadtfest, zur 100-Jahresfeier, die da passieren. Ja, ich Janet Leigh spielt da die Bürgermeisterin dieses Orts. Wer kennt sie nicht? Ja, Hauptrolle Marion Crane in Psycho. Was denn? Liebende Legende.
Nee, alles fein. Entschuldige, ich habe nur gelacht, weil du auch zu den Leuten gehörst, die Psycho sagen. Da hatte ich es mit Gesma von. Das,
ach so, wegen dem so, P. Ja, Psycho eigentlich. Ja,
genau.
Da, stimmt. Gut, dass du es ansprichst, weil das war eine, wollte ich noch erzählen. Apropos Authentizität, wir versuchen ja bei den Bastarden auch immer noch mal irgendwie einen Standardpunkt am Anfang der Episode einzubauen, wo wir doch vielleicht über ein paar Fehler sprechen können, die
richtig
uns aufgefallen. Genau, die Klarstellung.
Immer die Klarstellung am
und
Anfang.
Und hey, wir haben es immerhin, wir haben es eine Episode lang vergessen, aber immerhin bei der letzten Aufnahme, die jetzt demnächst ausgestrahlt wird, dann erwähnt, dass wir natürlich Peter Cushing meinten, ja, worauf du uns ja netterweise hingewiesen hattest.
Naja, hingewiesen. Ich habe euch gefragt, weil ich das nur so kannte. Das hätte aber auch sein können, dass ihr da richtig liegt. Ich habe es halt immer nur anders gehört. Deswegen.
Okay. Ich hatte es als hinweisende Frage, sympathisch hinweisende Frage verstanden und der dann schnell mir verschiedene Videos angehört.
Und das ist nämlich so ein Ding, weil da hatte ich es mit Guess neulich von, weil er dann wegen Kate Blanchett einfach die Aussprache gegoogelt hat. Und dann ist ja so, wenn du so einen Namen googelst, ist ja oftmals so die erste Anzeige, also vor allem, wenn du es mit Aussprache oder Pronunciation googelst, ist ja dann oftmals so der erste Treffer, diese Google-Aussprache.
Mhm.
Und wenn du das nämlich mit Peter Cushing machst, kriegst du Peter Cushing.
Ach, verrückt.
So, deswegen, also man muss dann schon ein bisschen tiefer gehen und halt idealerweise ein Interview oder so suchen, wo er es selber sagt.
Ja.
Weil bei Eigennamen kannst du es halt nie wissen.
Ja, Mann.
Also selbst wenn es da Regeln gibt, gibt es halt genügend Momente, wo das genau anders gemacht wird und ja, deswegen, ich hatte es nur mit Guess halt mal davon, weil wir ja öfter solche Aussprachediskussionen haben und halt gerade im Hinblick auf andere Podcasts, da hatten wir eben gesagt so, hey, in 99% aller Podcasts wird vom Psycho gesprochen, eben, das ist genau das Ding, deswegen habe ich jetzt gelacht, weil das ist nämlich, fast jeder sagt halt Psycho und ich finde es so lustig, dass das niemand rafft, eben, das Psycho heißt.
Ich benutze jetzt einfach den deutschen Titel, also bei Psycho mitgespielt.
Ja, aber ich meine, so ganz nebenbei, die war nicht nur die Hauptrolle in Psycho, das ist ja auch die Mutter von Jamie Lee Curtis.
Richtig, ja. Und die macht hier nämlich auch mit, ich komme gleich zu.
Okay.
Die hatten ja 2 Filme in ihrer Laufbahn, wo sie zusammengespielt hat und das ist der...
Ja, eben, also weil das, als du gesagt hast, John Carpenter und Deborah Hill, die Kombi ist für mich halt Halloween so und also ich feiere den Film ja enorm, so, das ist für mich einer der wenigen Slasher, die ich wirklich, wirklich gut finde.
Okay.
Und deswegen sind meine Erwartungen an The Fog schon einigermaßen hoch, als wo du gesagt hast, dass die beiden da auch wieder verantwortlich
sind. Ja, ich mag ja auch keine Slasher, aber Halloween ist für mich auch dann
super,
vorne dabei, wenn es um das Thema geht. Und ich gucke den auch immer wieder gerne. Und den hier ja auch, den habe ich jetzt das fünfte Mal gesehen.
Ach so, wow.
Genau, immer wenn ich mal Bock auf Horror habe, dann gucke ich weniger nach irgendwelchen neueren Filmen, weil die mich meist aufgrund ihrer Soundüberdrehungen halt schnell nerven, der Jumpscares. Dann gucke ich mir halt lieber was Klassisches an, was ich zwar schon kenne, wo ich aber weiß, das gruselt mich. Auch vor allem aufgrund gut gemachter Practical Effects halt heute auch immer noch einigermaßen.
Ja, wie auch The Thing und so, ne? Also gerade bei Carpenter.
Ja, der ist ja für mich auch ganz vorne dabei, wenn es um Horror geht.
Mhm. Okay, ja, bin ich bei dir.
Ja. Und eben parallel sieht man halt auch Jamie Lee Curtis, die auch in diesen Ort, die eigentlich nur weiterkommen möchte in Kalifornien und trampt halt zur Abendstunde und da mitgenommen wird von Nick Castle, der gespielt wird von Tom Atkins, der auch in dem Carpenter-Universum jetzt kein Unbekannter ist, weil er bei Halloween 3 zwei Jahre später zum Beispiel die Hauptrolle gespielt hatte.
Okay.
Ja, das ist ganz cool gemacht, weil er...
Gerade bei Halloween 3 war es so cool, Alter. Aber Halloween 3 war doch nicht von Carpenter, oder?
Das er hat produziert.
Ach so.
Hat nicht Regie geführt, aber hatte produziert.
Ja, weil das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir den besprochen haben.
Ah, okay.
Und Alter, Tom Atkins, wie lustig ist der in diesem Film, Alter. Mit diesem Fußballcoach-Charme, also aber von so einem ganz schäbigen, also lustig.
Ich hab den noch nie gesehen.
Ach so, echt?
Ja, ich kenne nur die ersten beiden und dann halt die späteren.
Das hat gar nichts mit dem zu tun, das ist ein komplett eigenständiges Ding, Alter, aber so eine schräge Kombi an Sachen ist wirklich lustig.
Okay, cool. Ja, hier mag ich die Rolle und ihn halt auch sehr, weil irgendwie ist es alles so typisch 1980 eher unverbindlicher Art. Ja, er ist halt der nette Typ aus Anthony Way, Jamie Lee Curtis halt als Elizabeth Solly aufgabelt und sie dann halt quatschen und sie halt noch keine Bleibe für die Nacht hat und er ihr halt anbietet, ey, hör zu, kannst bei mir pennen und da halt einfach
der auch Selbstlose.
Irgendwie, da halt tatsächlich eine Beziehung am Anfang des Films entsteht.
So, so.
Weil nämlich dann auch parallel erzählt wird, dass eine, auch aus dem Ort, Stevie Wayne, gespielt von Adrienne Barbeau, das war mal die Ehefrau von John Carpenter, auch zu Zeitpunkt dieses Drehs und Films.
Okay.
Die war nämlich verheiratet 1979 bis 84 zusammen. Ja.
Mhm.
Hatten dann auch die Klapperschlange zusammen realisiert und ja, ist auch immer noch am Start im Filmgeschäft. Ja. Die verleiht seit vielen Jahren immer wieder ihre Stimme für verschiedene Animationsfilme oder auch Videospiele.
Okay. Ja.
Also irgendwo nimmt man sie dann auch wahr. Und die hat auch eine coole Rolle. Die spielt nämlich die Mutter eines der Kinder, die man da am Lagerfeuer halt sieht, der dann auch später immer wieder zu sehen ist, weil er eben am Strand auch ein Stück Holz mit einem Schriftzug von dem alten Schiff, was 100 Jahre vorher versenkt wurde, findet. Ja.
Okay.
Und sie ist nämlich eigentlich Wächterin des richtigen Leuchtturmes. Und weil das natürlich halt ein Job ist, der jetzt nicht so sonderlich viel Aufmerksamkeit ständig mit sich bringt, sondern einfach ja nur Sorge getragen werden muss, dass das Leuchtsignal auch immer am Start ist, nutzt sie halt die Zeit, um den örtlichen Radiosender zu bespielen.
Ach, ja. Okay, klar.
Mit Jazzmucke, mal ein bisschen was anderes. Auch hier wieder eine Nebenbemerkung, aus Kostengründen von John Carpenter gewählt wurde, weil er lizenztechnisch deutlich günstiger war.
Okay.
Aber auch hier halt einfach cool funktioniert.
Mhm.
Und sie sieht halt auf einem ihrer Geräte, dass eben krasser, dichter Nebel aufzieht. In einem Tempo, was sie halt auch noch nicht so kannte. Und natürlich sofort die Warnmeldung ausspuckt. Hey, sie weiß halt, ja, örtliche Fischer sind da zu der Uhrzeit auch manchmal noch unterwegs. Ein Boot nämlich aus dem Ort auch noch mit 3 Seeleuten, die nach einem anstrengenden Fischertag sich den Abend mit ordentlich Bier versüßen und dann auch die Nachricht mitbekommen und da aber eigentlich schon der Nebel aufgezogen ist und sie halt volltrunkene, vollnappel draußen erstmal abchecken müssen, was der wirklich Phase ist.
Mhm. Und da reicht es nicht, dass sie den Leuchtturm anmacht, oder wie?
Nee, die chillen da halt auf See.
Und ja, aber damit die zurückfinden, würde es nicht reichen, dass
sie das geht dann halt viel zu schnell. Ja, der Nebel zieht halt wahnsinnig schnell auf.
Ach so, okay.
Ja, und es ist dann für die drei Jungs leider auch nämlich zu spät, weil da dieses eigentlich vor 100 Jahren versunkene Schiff aufkreuzt und die damals grausam verstorbenen Seeleute von dem Schiff, die dann in zombiehafter Form.
Ach komm, das ist so ein Fluch der Karibik-Ding oder was?
In Teilen ja.
Nur abgefahren.
Gruseliger und natürlich halt ja vorher. Gibt's ja.
Ja, okay. Schon älter. Klar. Ja, ja, gerade deswegen. Ist ja,
die laufen jetzt nicht durchs Wasser oder so, sondern tauchen halt nur bei diesem dichten Nebel auf. Und das
okay,
ist dann halt die
aber machen dann halt die anderen Schiffe platt. Oder wie?
Menschen. Weil die haben zum Ziel, nicht nur das eben falsche Leuchtfeuer von damals aufzufinden, sondern eigentlich die Nachfahren der 6 Leute, die halt auf dem Gewissen haben.
Okay, klar.
Umzubringen. Mhm. Ja. Ja, so viel zur Story. Darum geht's. Nebel zieht halt immer wieder auf und die zombie-ähnliche Crew meuchelt.
Okay.
Und
da sind dann die Practical Effects, oder?
Genau.
Okay.
Ja. Und eben die zwischenmenschlichen Beziehungen cool erzählt.
Aha.
Auch hier mitspielt ist Dan O'Bannon. Quatsch, Charles Cyphers, der spielt Dan O'Bannon. Der auch in dem John Carpenter-Universum kein Unbekannter ist, der hatte schon bei Assault on Precinct 13 mitgespielt oder eben 2 Jahre später bei Halloween.
Okay. Beim ersten. Loyaler Typ, der Carpenter.
Loyal. Und was mir bei den Carpenter-Filmen gefällt, die sind einfach schön kurzweilig erzählt.
Du warst mit in The Brutalist, ne?
Ja.
Also Filmlängen heutzutage, wo ich denkst, Alter, habt ihr sie noch alle? Ey, so ein Film, also so guter 90 Minuten, oder jetzt, du meintest ja, der ist noch kürzer.
89, ja.
Ja. Mhm. Und dann ist der aber so, dass du da immer wieder Bock drauf hast. Also dann,
ja,
dann doch echt lieber sowas.
Es ist halt irgendwie, voll. Es ist halt irgendwie in sich stimmig und das rechne ich halt John Carpenter auch hoch an, weil der sich ja um vieles dann auch selber gekümmert hat. Der ist ja, ich glaube, sein Vater war auch Musiker und er, John Carpenter, hat ja immer wieder auch vor Halloween und hier eben auch den Soundtrack halt realisiert. Klar, so typisch 70er, 80er, dann am,
ist das wieder so Synthie-Mucke?
Am Synthesizer, genau, aber ey, der hat halt ein Musikverständnis. Mhm. So. Und das hört man hier bei dem Soundtrack halt auch wieder raus, dass es einfach stimmig cool zum Film passt.
Ja, du musst unbedingt Halloween 3 sehen, Alter.
Mach ich.
Ja, aber ich hab tierisch Bock auf den Film.
Okay.
The Fog, immer noch. Also, klingt gut.
Ja, funktioniert auch immer noch. Klar, ist der schon in die Jahre gekommen, jetzt so 45 Jahre später, aber als Gesamtwerk funktioniert der definitiv.
Naja, aber.
Und hey, der hatte ein krass geringes Budget, also 1,1 Millionen Dollar.
Oh wow.
So, und John Carpenter hat halt echt auch immer geguckt, wie kriegt er das dann gut rübergebracht. Hatte sich dann eben auch für Anamorphous Widescreen Panavision entschieden, was halt einfach qualitativ hochwertiger aussieht. Und hat dann, wie gesagt, er geguckt, wo kann er Kohle sparen, wie bei den Lizenzierungen muckemäßig und so weiter. Und hat ja Schauspieler aus seinem Umfeld genommen, die möglicherweise auch dann gesagt haben, ey, ich bin gerne dabei und verzichte vielleicht auf einen Teil der Gage. Weiß ich nicht, ist so eine Vermutung.
Okay. Na, aber ich meine, wenn du den jetzt das 5. Mal gesehen hast, dann musst du dem ja schon richtig was abgewinnen können.
Ist schon eine Weile her, genau. Wir hatten an Halloween halt auch wieder irgendeinen Horrorfilm geguckt, der nicht so geil war, aber neu. Und ich hatte dann einfach irgendwie Bock, was Klassisches gucken, wo
ja, das funktioniert. Ja, das sagt Guess ja auch immer wieder. Also die Quote bei Horrorfilmen ist halt wirklich beschissen. Es gibt so viele davon, aber halt irgendwie nur jeder 10. ist wirklich geil.
Ja.
Da gibt es wirklich eine Menge Genres, wo das besser ist im Schnitt.
Apropos Horror, eine berühmte Figur, die ja auch immer wieder irgendwelche Rollen im Horrorgenre angenommen hatte, war ja Christopher Lee, der hier auch als Father Malone so vorgesehen war, Rolle angeboten bekommen hatte.
Ach, die Hal Holbrooks.
Ja, genau.
Okay, abgefahren.
Ja.
Mhm. Und wollte aber nicht machen.
Wollte er nicht machen. Hat ja dank Holbrook auch so dann sehr gut funktioniert.
Ja. So, jetzt habe ich dir gerade erzählt, dass Halloween bei mir echt sehr gut wegkommt. Glaubst du, ich hätte Spaß mit The Fog?
Da ich ja auch weiß, dass du praktischen Effekten, wenn sie gut gemacht sind, deutlich den Vorzug vor digitalen einräumst.
Mhm.
Und auch jetzt höre ich heraus, The Thing, mit The Thing, was du anfangen kannst, wirst du definitiv hier mit auch was anfangen können. The Thing ist für mich,
glaube ich, ich war bei 10 Punkten. Also ich glaube, wirklich, das ist so ein fetter Film.
Mhm. Dann wirst du auch mit dem hier glücklich werden.
Okay.
Nicht mit dem Remake. Es gab dann 2005 auch von Deborah Hill und John Carpenter produziert.
Ach, haben die selbst gemacht? Oh, fuck.
Ja, leider. Leider.
Hat da jemand Regie geführt, den man kennt?
Ich hab ich nicht recherchiert und mir nicht gemerkt. Ich fand den damals, ich habe ihn zeitnah nach Release geguckt, fand ihn echt Schrott und boah, ja.
Ja, es funktioniert ja eh quasi nie. Ne? So ein
direktes Remake. Da hast du nämlich viel CGI.
Okay.
Ja.
Ja gut, ich habe gerade nachgeguckt, der ist von 2005 und ist halt PG-13. Da geht ja das Problem schon mal los.
Ja.
Oh wow, 3,7 auf IMDb, Metascore 27. Autsch.
Ja, da sehen hier die Punkte dann für einen Horrorfilm schon auch besser aus.
Mhm.
Vielleicht noch abschließend zum Budget. Der Film war halt dann auch glücklicherweise ein Erfolg. Die 1,1 Millionen investierte Dollar hat er locker wieder eingespielt, hat nämlich einen Bruttoertrag weltweit von 21,4.
Okay. Naja gut, da hat er halt echt schon Fans gehabt, ne?
Ja, Mann.
Hm.
Ja. Vor allem nach Halloween.
Ja, eben. Ja.
Soll ich Punkte raushauen?
Ja, hau mal raus.
6,8 bei IMDb, bei einem bescheidenen Metascore von 55. 3,5 bei Letterboxd.
Boah, das ist ja alles nicht so berauschend. Gar nicht mal einfach. Ich sag 7,5.
Ich bin bei 8,5.
8,5?
8,5 Punkte.
Alter.
Ist für mich.
Okay, wow.
Wenn ich eine Top 10 meiner Lieblingshorrorfilme machen müsste, wäre der dabei.
Wertvolle Info jetzt. Okay, wow.
Hättest du mir hier fragen können. Wenn ich.
Ja, gut.
Spaß. Nee, also. Okay. Weiß nicht, woher diese Punkte bei einem. Die sind ja nicht schlecht für einen Horrorfilm.
Naja.
Ja. Wo liegt Halloween?
Der naja, also zumindest auf Letterboxd müsste Halloween deutlich höher sein.
Mhm.
Ja.
Ja. Also, wenn ich in meiner Letterboxd-Community, die nicht besonders groß ist, rumgeschaut habe. Da waren einige dabei, die dem auch 4,5 Sterne gegeben haben.
Mhm. Ja, cool. Jetzt will ich natürlich erst recht sehen. Sehr gespannt. Alright. Dann bringe ich jetzt einen Film, den ich mir natürlich angeguckt habe, weil mich das ganze Thema sehr interessiert. Ich habe mir dann auch noch eine Doku-Reihe dazu angeguckt, die auch noch rauskam, die auch sehr sehenswert ist. Aber bei dem Film hieß es dann auch kurzzeitig, dass es sein könnte, dass der so im Oscar-Rennen landet und dann wollte ich den eh sehen. Das hat sich jetzt erübrigt, weil er nicht bei den Oscars dabei ist. Trotzdem sehenswert, wie ich finde. Aus dem letzten Jahr, Saturday Night. Sagt dir das was?
Nope.
Saturday Night Live sagt dir wahrscheinlich was?
Sagt mir was.
Ja. Das ist der Film dazu, wenn du so willst.
Aha.
Also das war ein Projekt, das hatten die eh schon länger angekündigt. Jason Reitman hat den gemacht.
Mhm.
Der Regisseur, der auch für Filme wie Up in the Air und Thank You for Smoking verantwortlich war. Schon auch ein paar echt gute Sachen gemacht.
Mhm.
Geschrieben hat er das zusammen mit Gil Keenan. Regie bei Frozen Empire.
Ah, okay.
Naja, ansonsten nicht so richtig viel Credits, aber dieser Film hier zeigt die Anfänge, und zwar die absoluten Anfänge. Also es geht hier um die erste Folge von Saturday Night Live auf NBC, damals eben noch Saturday Night. Die haben das halt live aufgezogen, deswegen hat sich dann der Name relativ schnell etabliert. Aber das ist hier halt also die allererste Folge mit dem Ursprungscast und der Film ist wirklich fast also in Echtzeit aufgezogen, weil es wirklich um die letzten 2 Stunden vor der Show geht.
Mhm. Die auch damals als erste Sendung live ging.
Ja. Das ist also fast eine Art Biopic, wenn du so willst. Also oder erzählt, versucht zumindest ziemlich real diese Zeit zu erzählen. Mhm. Also diese paar Stunden vor Ausstrahlung der ersten Show. Produktion und Ausstrahlung, wie gesagt, war ja live. Und das Ganze fand am 11. Oktober 1975 statt. So, wie bist du jetzt so aufgestellt, was SNL angeht? Hast du da irgendwie großen Bezug zu? Oder?
SNL? Erstmal von Begriff her gar nichts. Was ist das?
Also Saturday Night Live. Du hast ja neulich schon gesagt, hörst den Leuten nicht so gerne zu.
Doch, aber die Abkürzung hast du davor nicht verwendet.
Okay,
ja, deswegen,
ich dachte, es wäre selbsterklärend.
Berufsbedingt, ja, es tut mir leid. Es hat dann auch Klick gemacht. Ja. Ich bin ja nicht der Allerschlauste. Nee, das Ding ist einfach nur, ich arbeite beruflich mit unglaublich vielen Übersetzungen und musste halt ständig nachschlagen. Ja, nie irgendwie groß von Anfang bis Ende geguckt. Ich kenne halt diverse Ausschnitte.
Kennst du einzelne Sketches wahrscheinlich?
Genau, ja.
Okay, aber wüsstest du noch so, wer so im Ursprungscast war? Nee, welche? Ach
gar
so,
nicht.
Okay. Ja. Das, also Creator und bis heute wieder, der ist ja zwischenzeitlich ausgestiegen, aber Creator des Ganzen, Lorne Michaels, der durch SNL ja auch als Producer mittlerweile sämtliche andere Comedies produziert hat und das immer noch macht. Und ich habe echt schon viele Shows von dem geguckt und gucke auch immer wieder SNL, weil es für mich irgendwie, es gehört irgendwie zur amerikanischen Geschichte für mich und dadurch, dass die immer so tagesaktuell sind, ist das für mich auch immer so ein guter Beleg für den Zeitgeist in den USA, was sich da gerade so abspielt, ne, welche Themen wichtig sind und so. Und ich finde das immer super spannend zu sehen, wie sich das auch mit dem Cast immer verändert, so die Tonalität und alles. Und hier geht es halt wirklich drum, wie er als super junger Typ mit dieser Idee ankam, etwas zu machen, was es so halt überhaupt nicht gegeben hat. Also die ganze Idee war halt, wurde von allen nur belächelt und sowieso durfte der, hat er diese Chance nur bekommen, weil der Sender eben mit dem Gedanken gespielt hat, dass sie jetzt auf Sicht sich einen Ersatz für Johnny Carson überlegen müssen. Ne, weil der hat halt die Jahrzehnte davor einfach so den Standard gesetzt und daran zu kommen, hat sich sowieso erstmal niemand zu träumen gewagt. Deswegen hat der Sender, war eh schon drauf eingestellt, dass das unter Umständen nichts wird und das war so ein Experiment, wo die auch nicht viel Geld für ausgeben wollten und dann halt so getan haben, als würden sie jemandem eine Chance geben, waren aber den ganzen Abend auch vorbereitet, einfach ein Band von einer alten Show einzuspielen und das ganze Ding vom Sender zu nehmen, ne? Also wenn das nicht klappen sollte und so. Und deswegen, es war also alles irgendwie ein Riesenexperiment und da wurden halt, also Lorne Michaels wurde dann die Chance gegeben, da einigermaßen frei zu agieren und der hat halt dann eine Truppe zusammengestellt und ein Konzept von einer Show, wo alle Beteiligten nicht durchgeblickt haben, was er da vorhat. Und das ist schon, also dieses Chaos und der Druck, dem er ausgesetzt war und was sich so an Dingen abgespielt hat, leider halt auch aufgrund der hier beteiligten Protagonisten, die das eher erschwert haben, als dass das für ihn leichter wurde. Darum geht es in diesem Film.
Klingt erstmal ziemlich gut.
Ja, weil der Abend, also der war halt geprägt von Pannen und also gerade was eben so Besetzung und Crew anging, da wollten halt viele nicht zusammenarbeiten und das war wirklich schwierig. Ja, das Problem ist aber, dass, weil da eben jetzt dieses, die Option bestand, dass hier jetzt was Neues gemacht wird und die natürlich auch entscheiden mussten, ob das jetzt weitergeht oder nicht, sind dann halt auch viele Leute aus der Führungsetage angereist, zum Teil halt aus dem ganzen Land, um diese Sendung zu beobachten. Und es schwingt halt immer mit, dass die nicht wirklich viel Vertrauen haben in Lorne Michaels und das, was er da vorhat. Und so haben die sich halt wirklich, das siehst du immer wieder in der Show, wie sie dann halt vor allem auch noch bis kurz davor, wie die schon das Tape einlegen von der Wiederholung von der Johnny Carson Show, Und das Ganze spielt sich jetzt halt eben zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr. Mhm. Und dann beginnt die Show. Naja. So, damit du mal ein bisschen Überblick hast, also in dem alten Cast kennst du vor allem Leute wie Dan Aykroyd, Chevy Chase, John Belushi, aber der war halt die Wildcard.
Ja.
Na, also erzähle ich gleich noch was zu. Und dann war in der ersten Show ja auch Andy Kaufman dabei. Mhm. Du hast den Andy Kaufman-Film hast du gesehen, ne? Mit Jim Carrey.
Ja.
Da gibt es auch die Szene, wo er den Auftritt hat bei SNL. Das ist das Ding, wo er einfach nur auf der Bühne steht, neben sich so einen kleinen Plattenspieler und dann dieses Mighty Mouse-Theme einspielt. Und dann stumm daneben steht und immer nur an der Stelle, wo er irgendwie sagt, here I am to save the day, singt da halt so ganz voller Pathos mit und die Leute lachen sich kaputt und so. Das ist das Ding. Das war in der ersten Folge SNL. Und deswegen, also sie haben dann eben auch so Guest-Stars dazu geholt. George Carlin ist auch aufgetreten. Billy Crystal sollte eigentlich auch schon. Und das ist aber auch dann die ganze Vorbereitung über Thema, ob es überhaupt noch Platz gibt für den Spot, den er sich ausgesucht hat oder den Sketch, den er sich überlegt hat, weil das ist auch immer ein Riesenthema. Er hat halt da dieses Board, ne, wo die Slots vergeben sind und wo er dann so mit Post-its draufklebt, was jetzt wie wo passiert, welcher Sketch wie wo wann. Und es ist halt viel zu viel und es ist ganz offensichtlich, dass das alles nicht in der Zeit klappen kann und so. Und dann muss er halt anfangen, Sachen zu streichen und dann ist da eben jemand wie Billy Crystal, der halt sagt so, hey, ich kann die 10 Minuten auch auf 5 kürzen und so, wir kriegen das hin und so, aber dann geht es halt darum, dass er unter Umständen rausfliegt, ja. Und das Ganze ist sehr dynamisch erzählt. Wir sind fast schon dokumentarisch, auch oft so overshoulder, halt hinter den Leuten her, durch die Gänge da, durch die verschiedenen Departments, oben aus der Regiekanzel, aus dem Schnitt irgendwie runter ans Set und hinter Set, Backstage, raus auf die Straße und so. Weil eben er, also Lorne Michaels ist halt den ganzen Abend damit beschäftigt, auf der einen Seite Senderleute ruhig zu stellen, auf der anderen Seite die Crew irgendwie zufrieden zu stellen und dann nochmal auf der anderen Seite den Cast aber irgendwie zusammenzuhalten, weil da halt so viele Egos aufeinander prallen, so, da ist alles zu spät. Weil überleg mal, du hast jemanden wie Chevy Chase, zwar noch ganz in den Anfängen, aber der hat sich halt schon immer für den geilsten Typen gehalten.
Ja, genau, ja, ja.
So, der kann dann zwar mit seinem Charme auch ganz gut bei den Leuten punkten, aber dann hast du halt jemanden wie John Belushi, der auf alles einen Fick gibt, sich dann einfach verschwindet, gegenüber in die Bar geht und sich volllaufen lässt und nicht kommen will und so. Und er hat halt den ersten Sketch in der Show, ne? Also ich weiß nicht, ob du das Ding kennst, das sitzt da bei so einem Typ, der ihm Englisch beibringen will und er muss einfach nur die Sätze wiederholen, die er ihm sagt und so, es ist super lustig. Und deswegen, so Leute wie John Belushi, ich meine, die waren auf ihre Art genial und es ist ja auch super schade, dass der so früh gegangen ist, aber das hat natürlich irgendwie zu seinem Lifestyle gepasst. Und das kriegen sie schon gut vermittelt, so was diese Besetzung ausgemacht hat und den Cast und wie, was das für Typen waren und was da halt auch auf dem Spiel stand. Und natürlich ist es jetzt retrospektiv krass, ne, weil, wie gesagt, es ist ein Stück amerikanische Geschichte und ich meine, das gibt's halt seit 75. Digga, das Ding ist 50 Jahre alt. Und es gab ja dann, das sieht man dann in dieser, es gibt eben so eine vierteilige Doku-Reihe jetzt über SNL, auch super sehenswert. Vor allem in einer Episode geht's nur um More Cowbell. Habe ich natürlich sehr gefeiert, weil den Sketch kennst du, oder? Will Ferrell.
Ich habe mir den noch nie angeguckt.
Alter, im Ernst? Mhm. Mit Christopher Walken, das Ding? I'm telling you, I need more cowbell. Echt?
Ich verspreche dir, ich werde es nachholen.
Boah, Alter, das ist der bekannteste SNL-Sketch.
So.
Und angeblich auch der bekannteste Sketch der Welt.
Mhm.
Also, more cowbell ist legendär, das Ding.
Ich bestreite nicht, dass es auf der Welt Sachen gibt, die ich unbedingt nachholen
muss.
Ja,
nein, aber also Christopher Walken war dann wohl auch relativ schnell super genervt von dem Ding, weil halt alle ihn drauf angesprochen haben und auf der Straße und so, more cowbell und hier und da und ja, ja.
Wann ging es denn bei dir los mit SNL?
Also ich habe, schwer zu rekonstruieren, weil ich habe natürlich früher auch immer dann so einzelne Clips gekannt. Mhm. Ich kannte zum Beispiel super früh schon diesen, es gibt einen so einen Sketch, wo Chevy Chase und Richard Pryor drin sind. Pryor natürlich als Guest-Star und Chevy Chase eben fest im Cast. Und dann der Sketch war halt irgendwie, dass sie so ein assoziatives Wortspiel machen. So, ich sag dir ein Wort und du antwortest mit dem Wort, was dir dazu einfällt. Mhm. Und das driftet dann halt sehr schnell ab in so eine rassistische Richtung und ist sehr witzig. Weiß ich nicht, ob das aus heutiger Sicht auch noch so witzig ist, aber deswegen, mir sind schon relativ früh dann solche Sketches irgendwie begegnet im Internet. Und dann habe ich da angefangen, selber halt ein bisschen zu recherchieren und mir dann auf YouTube so viel angeguckt, wie ich finden konnte und bin dann natürlich auch spätestens, als ich Will Ferrell für mich entdeckt habe, habe ich mir halt alles von dem reingezogen, was der auf SNL gemacht hat. Alter, und diese, kennst du diese Cheerleader-Nummer von Will Ferrell?
Ich glaube auch nicht, ne?
Oh mein Gott. Ey, also
es würde ja wahrscheinlich Klick machen, wenn
ey, bei Will Ferrell, die ganzen SNL-Sachen, Alter, das Ding ist This Your Dog, kennst du das? Das ist auch so sensationell. Wo er so, sich so als Hundetherapeut gibt und sagt, so jetzt, die neueste Methode ist dissing your dog. Mhm. So kannst du mit Sarkasmus halt deinen Hund erziehen. Das ist so schön. Ja, ja, also deswegen, also Will Ferrell und sowieso die Leute, die halt SNL hervorgebracht hat, Alter, wenn du dir mal überlegst, wie viele Comedians einfach aus dieser Schmiede stammen. Und natürlich sind das alles Leute, die dann irgendwie halt davor Stand-up gemacht haben und dann darüber gekommen sind.
Das hatte ich schon mitbekommen, ja. Nee, ich weiß nicht. Gab halt für mich einfach nicht so jemanden, der das motiviert hatte. Ja, ich bin da einfach, das lag nicht nahe, dass ich mich damit beschäftige.
Ja, okay.
Ich weiß noch, als du vielleicht die Zeit hattest mit YouTube-Schnitzeln, weiß ich halt noch, da wurde dann halt die deutsche Fernsehlandschaft von Stefan Raab mit TV Total dominiert, sag ich mal, ja. Sowas wurde dann in meinem Umfeld geguckt. Hab da nicht viel geguckt, aber das war dann halt eher das, was, ja.
Ja, ja,
was das wahrscheinlich aufgegriffen hatte.
Das eine schließt das andere nicht wirklich aus, ne? Aber
natürlich nicht.
Aber, ja, klar, fair enough. Also ich hab dann, das, mir ging's auch mit Sacha Baron Cohen so, ne? Als ich, da habe ich dann online irgendwie so Ali G-Clips gefunden aus seiner Show.
Guter Vergleich, ja.
Und da in der Ali G-Show gab es ja schon Borat und so.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und deswegen, ich kannte im Endeffekt sehr vieles, was dann später im Film war, kannte ich halt schon, weil das in der Ali G-Show schon drin war. Nee, aber ey, bei SNL, also da musst du auf jeden Fall mal so ein bisschen ins Rabbit Hole abtauchen und dir auf
YouTube mir ja schon mal gute Tipps
sämtliche
gegeben.
Clips reinziehen, Alter, weil da ist schon sensationelles Zeug dabei, wirklich. Also auch so gut gealtert, finde ich. Zum Teil wirklich, weil es immer noch super lustig ist. Und es ist, also vor allem waren da halt auch viele Leute, die dann so rausgekommen sind, finde ich, sind ja in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen, ne? Also so ein Jimmy Kimmel. Oder, warte mal, verwechsel, nicht, dass ich den jetzt verwechsel. Weil Andy Samberg und, doch, es ist doch Jimmy Kimmel. Nein, wie heißt der? Fuck. Diese Talkshow-Leute bringe ich immer durcheinander, Alter. Nicht, dass ich jetzt, wie heißt der andere?
Fallon.
Eben. Jimmy Fallon meine ich nämlich, nicht okay. Jimmy Kimmel. So, siehst du, Kimmel ist nämlich der andere, mit dem kann ich nichts anfangen. Nee, Jimmy Fallon, weil der war ja auch bei SNL. Und war dann, der ist in dem Cast, wo, von dem More Cowbell-Sketch. Und er war halt relativ schnell der Typ, der immer aus der Rolle gefallen ist, weil der sich nicht beherrschen konnte. Der hat halt immer gelacht in den Sketches. So. Und das ist so geil, weil du wirklich früher oder später in jedem Sketch, wo er dabei ist, siehst du halt, wie er aus der Rolle fällt. Und da ist es halt auch wieder genauso. Und ich meine, bei ihm, ne, der ist jetzt irgendwie aus diesem Late-Night-Ding nicht wegzudenken, aber halt eben mehr als Talkshow-Host, als jetzt wirklich als Comedian per se. So. Aber der war halt auch im SNL-Kasten. Da sind so viele und vor allem auch Leute, die du da halt in späteren Jahren gesehen hast, die waren dann zum Beispiel auch oft nur AutorInnen bei SNL. Das siehst du nämlich auch in dieser Doku-Reihe ganz gut. Die sprechen dann auch in erste Folge, heißt nämlich 5 Minutes, da geht es um die Auditions. Und dann siehst du halt auch ganz viele von den ersten Auditions von den Leuten. Und stellenweise denkst du dir wirklich so, Alter, was?
Klingt für mich ja eher nach einer Hommage.
Naja, also jetzt habe ich auch viele eben über diese Doku-Reihe gesprochen. Okay. In dem Film geht es halt wirklich um diese Stunden vor der ersten Show und der Druck, der da aufgebaut wird. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist so ein bisschen dokumentarisch aufgezogen. Und deswegen, du rennst da mit Lorne Michaels halt so durch die Gänge und von einem Problem zum nächsten. Und das ist schon alles in allem super dynamisch. Aber die Hektik fühlt sich halt auch ein bisschen forciert an. Und dadurch fühlt sich das stellenweise fast langsamer an als Realtime. Ja, trotzdem, das Ganze ist echt schön besetzt. Also hier sind ein paar Leute dabei, die man auch kennt. Jetzt ist der Lorne Michaels spielt, glaube ich, nicht der bekannteste, weil Gabriel LaBelle, wir kennen ihn aus The Fablemans, aber der hat 11 Credits, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber Rachel Sennott spielt seine Partnerin, die mitproduziert hat und eben auch geschrieben hat. Die kennen wir natürlich aus Shiver Baby und Bottoms und Co. Chevy Chase wird von Corey Michael Smith gespielt. Den kennst du vielleicht aus Gotham, weil da ist er Edward Nygma.
Ich habe nicht geguckt.
Okay, ja.
Aber auch ein bisschen ich weiß, wie der Hauptdarsteller der aussieht.
Ja. Nee, ist okay. Nicht der Hauptdarsteller von Gotham. Okay. Nee, er spielt eben Edward Nygma, ist ja Dings. Alter, der Riddler.
Ah, okay.
Oder? Doch, klar.
Ich kenne nur Jim Carrey als der Riddler.
Nein, Mann, wie heißt denn der Riddler mit bürgerlichem Namen? Das ist doch Edward Nygma, oder nicht?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ich kann mich nur noch, wenn es um den Riddler geht, dann habe ich halt ständig Messerman als Ohrwurm.
Ach so. Ja, gut, okay. Nein, aber du hast demnach die Comics nie gelesen?
Nee.
Doch, Edward Nygma ist der Riddler.
Ah, und okay.
Den spielt er eben in der Serie und er spielt hier Chevy Chase. Dann haben wir Dylan O'Brien als Dan Aykroyd. Mhm. Den kennst du auf jeden Fall, Love and Monsters und sowas. Matt Wood spielt John Belushi, der ist weniger bekannt, aber Lamorne Morris spielt hier Garrett Morris. Du hast New Girl gesehen, oder?
Nee.
Oh mein Gott, okay. Gut, dann kennst du Lamorne Morris halt auch nicht, aber Nicholas...
Ich bin halt echt ist eine Serie, oder? New Girl.
Ja.
Ja, da bin ich hab viel aufzuholen.
Okay.
Lief die letzten Jahre schon besser, ja?
Ja.
Aber da gibt es etliche Klassiker, die ich noch nicht kenne.
Hast du Succession gesehen?
HBO? Nein, auch noch nicht.
Okay. Dann kennst du also Nicholas Braun auch nicht.
Die steht auf jeden Fall jetzt im nächsten halben Jahr an. Succession.
Okay. Weißt du trotzdem, wer Nicholas Braun ist?
Nee.
Hast du Cat Person gesehen?
Nein.
Oh mein Gott. Gut. Wie auch immer. Das Lustige ist, Nicholas Braun spielt hier eine Doppelrolle. Hat damit zu tun, dass die eigentlich Benny Safdie als Andy Kaufman gecastet haben. Der musste dann aus Termingründen raus. Und so spielt Nicholas Braun nicht nur Andy Kaufman, sondern auch noch Jim Henson, für den er halt ursprünglich gecastet wurde. Und so hat er hier eine kleine Doppelrolle. Matthew Rhys spielt George Carlin und John Batiste spielt noch mit, der hier auch die Musik gemacht hat. Ne? Den hatten wir letztes Jahr bei den Oscars. Willem Dafoe eine kleine Rolle, J.K. Simmons, Josh Brenner, also schon alles Leute, auch die man kennt. Mhm. Ja, das Ganze geht eine Stunde 49 Minuten, ist natürlich Rated R. Weil hier entsprechend die Sprache ist. Und ich mochte es.
Okay.
Ich mochte es wahrscheinlich nicht so sehr, wie ich es gerne gemocht hätte, aufgrund jetzt von SNL und Co. Mhm. Weil, wie gesagt, es fühlt sich seltsamerweise länger an, als es ist.
Ja. Was ich noch nicht rausgehört habe, ist, wie hier Humor auch eine Rolle spielt. Also wie lustig das Ganze zwischendurch auch immer wieder umgesetzt ist. Du hast dir
ja, es ist witzig, so dafür, dass es um SNL geht und auch eigentlich um die ganzen Comedians, ist die Hektik im Vordergrund.
Ja.
Also es geht natürlich schon auch öfter mal drum, bringen wir jetzt den Witz oder den Witz, weil die AutorInnen hier natürlich auch eine große Rolle spielen, also weil die sind ja dann auch gefragt in ihrer Expertise, aber das ist trotzdem ganz selten so, dass du überhaupt auch mal einen Sketch performt siehst, ne? Weil es halt, wie gesagt, wir rennen die ganze Zeit mit Lorne Michaels rum. Und deswegen ist hier die Comedy ist hier nicht im Fokus. Also wirklich,
aber es gibt schon
als wirklich
Humor
lustig, ja, natürlich.
Ja, okay.
Also klar, bedingt ja das Thema schon, weil eben die Leute sind natürlich auch so drauf, dass sie halt lieber einen blöden Spruch raushauen, als irgendwie anständig zu reagieren und so. Und das schon, das macht natürlich schon Spaß, aber das ist jetzt nicht so eine. Das ist jetzt nicht so ein Schenkelklopfer und das ist auch nicht so lustig wie jetzt eben eine Sketch-Comedy in Form von SNL. Mhm. Nee, also ich würde eher sagen, es geht hier eben um diese Hektik. Mhm. Ja, aber eben, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem ist der sehenswert und wahrscheinlich auch nicht nur für SNL-Fans. Mhm. Trotzdem, glaube ich, profitiert man hier ein bisschen, wenn man halt eben auch die Figuren kennt
bestimmt.
Und weiß, wen die da spielen. Ah. Ja, hat ein geschätztes Budget von 25 bis 30 Millionen. Genaueres konnte ich da nicht rausfinden und jetzt könnte ich Zahlen raushauen.
Ja, mach mal gerne.
7,0 auf IMDb, Metascore ist bei 63, Letterboxd 3,6.
Und du bist bei einer 7,5 gelandet.
Das ist Gold, richtig.
Jawohl.
Nee, Dave. Sehr schön.
Ich hab dir doch mal zugehört.
Ist klar. So läuft das mit dem Zuhören.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ich habe mir nur nicht selber zugehört, weil ich hatte irgendwie einen Brückenschlag zwischen The Fog und dem Projekt, was ich jetzt bringe. Und ich habe verdammt lange gebraucht, um wieder das hinzubekommen, was der Brückenschlag war. Also ist mir wieder eingefallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Apropos Jamie Lee Curtis. Die hat mal mit The Daniels zusammengearbeitet.
Mhm.
Du nickst so und sagst, weil dir wahrscheinlich sofort Klick macht, wer The Daniels sind.
Ja, natürlich. Regisseure von Swiss Army Man und dem besten Film, Everything Everywhere All at Once.
Sehr gut. Genau, gemeint sind nämlich Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Oder wie spricht man sie? Wahrscheinlich, du wirst es wahrscheinlich besser.
Nee. Ich hätte mich jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar schwer getan, die richtigen Nachnamen zusammenzukriegen.
Genau, besser bekannt als die Daniels. Die haben nämlich eine Folge einer Serie gedreht, die ich jetzt hier bringe. Ich habe doch mal eine Serie auch geguckt.
Mhm. Boah, fuck, das wusste ich sogar mal, welche das war.
Ist ziemlich frisch auf dem Markt.
Ja.
Zu den anderen Namen komme ich noch, weil das finde ich erwähnenswert und auch repräsentativ für die Qualität dieser Serie. Ich liebe ja Star Wars und Nathan und ich haben uns jetzt frisch Skeleton Crew angeguckt, also die neueste Serie dem Star Wars Universum.
Da haben die eine Folge gemacht. Mhm. Okay, kann ich mitreden, habe ich auch gesehen.
Ah, cool.
Jetzt bin ich mal gespannt, Alter.
Wie ich die finde, meinst du?
Boah, habe ich gekotzt, ey.
Oh, okay, dann haben wir auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, abweichende Meinung, weil ich habe gefeiert.
Im Ernst?
Ja.
Im Ernst, Alter? Du bist doch ein Star Wars-Fan, wie kannst du das denn feiern?
Ich bin auch ein riesen Goonies-Fan und Explorers-Fan und den Steven Spielberg-Dingern.
Ey, wirklich, darüber haben die dich bekommen?
Ja.
Wow, ich habe mich so verarscht gefühlt. Okay, erzähl. Bin ja gespannt.
Aber es ist cool, dass du die kennst, weil den können wir ja ein bisschen storytechnisch gemeinsam machen, weil das ist natürlich relativ easy erzählt. Im Vordergrund stehen hier nämlich verschiedene Kiddies. Erstmal am Anfang allen voran Wim, der hier von Ravi Cabot Conyers gespielt wird. Sind halt Kiddies im Alter von, was sind die, so 10, 11
ja,
vielleicht?
Ja, höchstens. Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da wirklich einen davon kennt.
Also, nee, ging mir eben leider nicht. Ihn kann man vielleicht mal wahrgenommen haben, weil er eine der nicht ganz so großen Rollen in Encanto von Disney gesprochen hatte.
Du kennst den kleinen Jungen aus einem animierten Film, Alter. Really?
Mhm. Nein. Okay. Das war einfach nur der Brückenschlag, dass man den vielleicht mal irgendwie. Es ist jetzt nichts Unbekanntes, wo der mal mitgemacht hat.
Mhm.
Bei den anderen sieht es überschaubarer aus, weil sein bester Homie Neil, den kannte ich halt jetzt auch vorher noch irgendwie gar nicht.
Ja, wie willst du den auch erkennen?
Nee, der spielt nämlich diese Elefantenrasse. Ja, ja,
meine ich ja.
Alle Zuhörenden, denen es vielleicht noch nichts sagt, ihr habt möglicherweise die Cantina-Band vielleicht noch irgendwie vor Augen, die man.
Alter, stimmt, der ist einer von denen.
Richtig.
Ja, Mann. Yeah, geil, jetzt wo du es sagst, voll. Ey, siehst du, ich war so genervt davon, dass das den gibt, Alter, dass
Verstehe,
ich gar nicht dran gedacht habe.
Okay. Ja, und das war dann halt so, wo ich gedacht habe, okay, cool, Alter, greifen sie halt mal die Rasse so ein bisschen aus dem Star Wars-Universum auf. Oder, und das, ja, man sieht am Anfang, wie die.
Weißt du, wie die heißt?
Kiddies. Die Rasse? Nee, ja. Leider nicht. So tief, so deep gedived bin ich dann doch auch leider nicht.
Du, bei mir hört's bei Twi'lek auch auf. Also.
Okay, ja. Aber, und das war dann halt für mich repräsentativ. Hier die Liebe zum Detail, weil ja, dadurch, dass die Homies sind, was am Anfang eben etabliert wird, indem auch er ihn zu Hause besucht. Und er hat ja viele Geschwister zu Hause. Und die gucken da halt eine Sendung und die ist dem Star Wars Holiday Special empfunden. Die gucken halt so einer Familie von Chewbacca zu. Und Alter, das habe ich halt gefeiert, weil George Lucas war ja das Star Wars Holiday Special, was ja nur ein Jahr nach Episode 4 rauskam, exklusiv TV damals, ultra peinlich. Das ist ja bis heute nicht irgendwie zum Kaufen rausgekommen oder wird irgendwie ausgestrahlt. Mhm. Hast du das mal gesehen?
Nee, Guess hat das gesehen als Losfilm, glaube ich.
Ach.
Ich wollte das eigentlich auch gucken irgendwann, ja.
Also hat er demnach auch
Angst,
hier gebracht.
Ja, ja, ja. Das muss ja schlimm sein.
Ey, ganz weirde Geschichte. Das ist halt so Original 70er US-TV-Qualität mit einem Moderator. Irgendwelche Musical-Nummern zwischendurch. Aber ey, das wird dann eben durch so eine Chewbacca-Family-Story irgendwie auch nochmal, naja, aufgelockert. Oder es gibt ja dann auch irgendwie so eine Boba Fett-animierte Zwischengeschichte, die sie da auch ausstrahlen. Also hat schon auch sehenswerte Facetten, aber ich kann George Lucas schon sehr gut verstehen, dass ihm das Ding einfach ultra peinlich war und er das in der Versenkung hat verschwinden lassen.
Ja, okay.
Gut, aber hier halt, ne, Liebe zum Detail. Und man merkt halt, also sein Vater ist alleinerziehend von eben Wim, kommt nach Hause, hat eigentlich keine Zeit für ihn, drückt ihm da irgendwelche Goldwährungen, die Währung des Planetens in die Hand für Essen am nächsten Tag. Und man merkt, er hat eigentlich nicht so richtig Bock auf Schule. Also quält sich dahin, steht auch überraschenderweise für ihn eine Prüfung an, die er eher lieblos absolviert. Und lieber halt Zeit mit seinem Homie und vor allem draußen verbringt und Abenteuer leben will. Ja. Und da, weil er eben bei der Prüfung irgendwie zu spät zum Unterricht kommt, lernt er zwei andere Mädels kennen, Fern und KB. Und denen erzählt er halt, dass er auf dem Weg zur Schule da eine Entdeckung gemacht hat.
Die sind noch einen Ticken älter als er, ne?
Ja, genau. Mhm. Und er will da an dem Abend, es hat natürlich wieder vaterfreien Abend, düst dann halt nach der Schule da mit seinem Homie hin, weil er hat nämlich ein verbuddeltes Raumschiff da im nächstgelegenen Wald entdeckt. Mhm. Die beiden Mädels sind ihm aber zuvor gekommen und waren halt auch neugierig, was er da entdeckt hat. Und letztendlich buddeln sie und landen an diesem Raumschiff und kommen dann nicht mehr raus. Startet sogar. An Bord ist halt, sind sie auch nicht ganz alleine. Ja, da gibt es SM-33. Das ist dann, wie im Star Wars-Universum mittlerweile fast immer etabliert, ein Roboter. Hier fand ich es auch sympathisch. Stimme des Roboters ist Nick Frost, den viele wahrscheinlich vor allem als Simon Pegg Compagnon kennen, aus Shaun of the Dead oder Paul.
Aber findest du, dass man den erkennt? Also hättest du Nick Frost erkannt?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich fand es einfach lustig, dass er da diese Sprechrolle übernommen hat.
Ja, ja, zumal er spricht ja ein bisschen wie so ein Pirat.
Ja,
ne? Also das hat ja auch mit seiner Herkunft zu tun.
Richtig.
Ne?
Und was ja auch ausschlaggebend für diese Serie ist, weil hier, das ist eigentlich eine Piratenstory im Star Wars-Universum, weil dieses Raumschiff dann losdüst zum ziemlich weit entfernten Planeten, wo halt Piraten angesiedelt sind, die auf der Suche oder die Legende von einem Planeten kennen, wo halt Gold produziert wird und unglaublich viel Gold existiert.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige noch an der Handlung oder an dieser Prämisse, weil war schon auch was ich einigermaßen spannend fand als Prämisse. Es wurde dann super schnell alles enttäuscht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei Star Wars noch nie auch mal ein Ort erzählt wurde, wo alles cool ist. Mhm. Na, also weil du hast ja hier, erstmal ist das Setting ja eine Welt, die komplett abgeschirmt vom Rest des Imperiums lebt. Ja. Also sie sind ja auch so Wakanda-mäßig halt versteckt, ne, hinter so einer Camouflage-Nummer. Und leben für sich und sind alle super reich und jeder hat seine Funktion und seine Arbeit und so weiter. Und das ist ja voll die gut laufende Gesellschaft, wo es eigentlich keine Sorgen gibt.
Richtig, stimmt. Der Junge wird ja auch schon damit konfrontiert, was er denn später für einen Job ausüben
soll. Ja, genau. Es ist halt alles extrem geregelt und so, aber damit verbunden halt auch ziemlich langweilig. Und ich glaube, das ist ja schon auch ausschlaggebend. Der Junge hat halt Bock auf ein Abenteuer, der will was anderes erleben als dieses immer gleiche Ding, auch wenn es ihm eben gut geht.
Ja.
Aber eben, es ist ein Planet, der sehr wohlhabend ist, aber eben versteckt lebt vom Rest der Galaxie. Und das ist schon irgendwie eine interessante Prämisse, finde ich.
Ja, vielleicht kann man noch in dem Zuge erwähnen, angesiedelt ist es zeittechnisch zwischen Episode 6 und 7.
Ach so, okay.
Spielt jetzt hier eigentlich nicht so die Rolle, aber für die Star Wars-Fans unter uns, die da manchmal doch vielleicht interessiert sind, wann das Ganze. Gibt auch sonst, meine ich, keine Charaktere, die jetzt hier irgendwie fußen auf bekannten Charakteren im Star Wars-Universum.
Das könnte ich dir eh nicht sagen, ob das hier irgendwie in Kanon passt oder ja. Nicht. Aber gut, da werden sie ja schon ein Auge drauf haben. Aber es ist ja eben, es wirkt wie so ein Ausschnitt aus einer Welt, die wir halt noch gar nicht gesehen haben im Star Wars-Universum. Ja. Also, außer dass der Junge weiß, was Jedis sind und so und dann auch ein Lichtschwert zum Einsatz kommt.
Ist genau, weil, und das kann man vielleicht noch erzählen, auf diesem Piratenplaneten wird natürlich sofort, der Junge bezahlt halt Essen vor Ort mit einem dieser Goldwährungen, die er von seinem Papa bekommen hat. Und da kommt halt raus, okay, die müssen halt irgendwie wissen, irgendwas gibt's da von diesem Goldschatz.
Wo habt ihr das her? So, weil das eigentlich gibt's das nicht mehr.
Genau, da gibt's auch erstmal Trouble, dann kommen sie halt in den in örtlichen Verschlag, Gefängnisverschlag.
Also die sind zu viert unterwegs dann, ne? Die Kinder oder zu fünf.
Mit dem Roboter zusammen sind sie zu fünf.
Okay. Mhm.
Mit SM-33 geschrieben, SM-33. Und wenn man die beiden Dreien umdreht, ist es Smee, in Anspielung auf Mr. Smee, dem Handlanger von Captain Hook aus Peter Pan.
Ja.
Und da halt, ne, die Verbindung, nicht nur die Daniels haben hier eine Folge Regie geführt, sondern auch David Lowery hat zwei Folgen sogar hier gedreht.
Ey, ich habe gerade gesehen, die haben ja nur namhafte Regisseure, Mann. Alter, what the fuck?
Werde ich auch noch droppen.
Ja, ja.
Genau, und David Lowery, habe ich noch gar nicht geguckt, hat ja 2023 einen neuen Peter Pan-Film gedreht.
Mhm.
Namens,
aber halt auch Green Knight und sowas.
Ja,
also,
ja, genau, daher kennen wahrscheinlich viele ihn.
Ja.
Damit hat er sich ja definitiv auch einen Namen gemacht.
Ghost Story wurde ja nicht von allen gemocht.
Ja, ich habe mich damit auch schwer getan.
Ach, echt? Okay.
Wie fandst du ihn?
Gut.
Kurz. Okay, ja. Ich bin trotzdem wahnsinnig gespannt auf den Peter Pan, und Wendy heißt der.
Mhm.
Aus dem Jahr 2023, den hast du wahrscheinlich auch noch nicht.
Nee.
Ja, okay. Weil da.
So die letzten ganzen Peter Pan-Verfilmungen habe ich nicht gesehen.
Ja, okay.
Und das Hugh Jackman-Ding auch nicht.
Mhm. Ich kenne auch noch nicht mal das Ding von 2003, war das, glaube ich.
Kenne ich auch nicht.
Ja, okay.
Nee, also bei mir hört es auch bei Hook auf, glaube ich. Ja.
Ja, und dem Ding hier von 2023 spielt eben auch Jude Law mit.
Ah.
Und jetzt die Brücke, ja, in dem Gefängnisverschlag, wo die Kiddies eingesperrt sind, ist im Nebenraum auch eingesperrt eben Jude Law, ja, der dann die Macht anwendet, um sich und die Kiddies rauszubekommen und sich mit denen zwangsweise anfreundet, um, das ist nämlich das Ding, der Junge will Abenteuer erleben, aber irgendwie wollen sie dann doch nach Hause. Problem ist halt nur, die wissen nicht, wie sie nach Hause kommen, weil der Planet offiziell einfach nicht existiert und irgendwo gelistet ist. Und darum geht es halt in den ersten paar Folgen.
Wie viel waren das? 6, ne? Oder?
Insgesamt 8 Folgen.
8. Mhm.
Relativ kurz, wie so oft bei den Star Wars Serien, relativ kurze Folgen zwischen 29 und 46 Minuten. In Summe geht das Ganze 297 Minuten.
Mhm.
Ja. Ich fand es ziemlich kurzweilig. Aber du anscheinend, oder es gab Sachen, die dich genervt haben.
Ja. Also mich hat da fast alles genervt. Mhm. Es gab kaum Sachen, die ich gut fand. Tatsächlich.
Okay.
Außer das ist natürlich auch wieder fett gemacht. Man erkennt, dass da Disney dahinter steckt. Aber das ist, glaube ich, auch gleichzeitig mein Problem damit. Also halt, dass man merkt einfach zu sehr Disney und zu wenig Star Wars für meinen Geschmack.
Okay. Ich fand, das hat man hier halt viel gemerkt durch die Details. Also ich habe da für mich halt sehr viel dann gesehen. Und dass es dann halt mit dieser auch schon Art Coming-of-Age-Geschichte mit dem Abenteuer erzählt wurde, mich dann auch so von der Erzählweise und Mentalität her eben an die Filme aus meiner Jugend wie Goonies und so weiter erinnert hatte.
Ja, also den Ansatz kann ich verstehen. Das hat bei mir null so funktioniert.
Ja,
mir gingen die Kinder nur auf den Keks.
Okay.
Also ja, ich fand tatsächlich, die beste Figur war wahrscheinlich noch SM
33. Ja, ich meine, ist auch lustig. Ja. Der Roboter ist nicht voll funktional. Ihm fehlt ein Auge, was dann eben so aussieht wie eine Augenklappe. Und immer wenn der zwischendurch mal abgeschaltet wird, kommt da so ein komisches Hamster-ähnliches Vieh raus.
Voll gut.
Beschwert sich erstmal darüber, motzt rum und verschwindet dann irgendwie wieder. Ja, fand ich ziemlich lustig.
Mhm.
Created wurde das Ganze von Christopher Ford. Der steckt hinter Spider-Man Homecoming. Zusammen mit John Watts, der steckte wiederum hinter Spider-Man No Way Home.
Mhm.
Und ich finde, das merkt man halt. Ja, das hat schon auch sowas Poppigeres im Vergleich zu eher düster angehauchten Sachen aus dem Star Wars-Universum, ja, wie Andor oder vielleicht auch Mandalorian, wobei das auch ein bisschen poppiger war. Das ist hier deutlich familienfreundlicher.
Voll.
Ja, also war, ist jetzt nach, was war das, Episode 2?
Das kann sich wahrscheinlich Achtjährige angucken.
Absolut. Ne? Ja, genau. Ja, das erste Ding, was seit, also seit 2002, das erste Ding im Star Wars-Universum, was halt ein PG-Rating bekommen hat.
Ach.
Ja.
Hm, siehst du.
Ja, und das muss man halt wissen. Da muss man sich drauf einlassen können. Bei mir hat es funktioniert. Hatte dann eben für mich auch, deswegen meinte ich, repräsentativ qualitativ mit den Leuten wahrscheinlich zu tun, die einfach ihr Handwerk verstehen. Also neben den beiden, John Watts und Christopher Ford, die das Ganze entwickelt haben. Einer von denen hat auch zwei Folgen gedreht. David Lowery hatte ich schon genannt. Wir haben hier Bryce Dallas Howard, die... Ja.
Der ist schon einiges im Star Wars-Universum.
Genau, ja. Drei Folgen gemacht. Für Mandalorian gedreht. Mhm. Die kennt man vor allem natürlich als Claire Deering aus den Jurassic World-Filmen.
Ja, wo sie auch. Hat die da nicht auch einen gemacht?
Das kann sein, das hatte ich jetzt nicht. Habe ich nicht parat.
Mhm. Wobei, nee, ich glaube nicht. Aber ja, meine Tochter von Ron Howard, ne?
Jake Schreier hat eine Folge realisiert. Der hat 6 Folgen von Beef gemacht. Die hattest du ja, glaube ich, hingebracht.
Ja, ja, ja.
Die mochte ich ja auch sehr, die Serie. Hatte ich jetzt im Zuge der Recherche auch gesehen, dass da wohl eine zweite Staffel geplant ist.
Ja, gibt es auch schon Besetzungsankündigungen und so.
Ach, cool. Ja. Und last but not least, Lee Isaac Chung, oder Chung geschrieben, der zum Beispiel Regie bei Minari aus dem Jahr 2020 geführt hat.
Auch ein Oscar-Film. Alter, ja, Mann. Was, also das hatte krass, ich wirklich war? Null auf dem Schirm. Ich habe es nur in den Credits gelesen, einmal bei Bryce Dallas Howard.
Mhm.
Ansonsten habe ich gar nicht groß drauf geachtet, wer hier Regie geführt hat. Und das ist für mich wieder mal ein Beleg, weil ich finde es interessant, dass du das als Argument aufführst, dass du das irgendwie gut fandest deswegen.
Nee. Ich fand die Qualität insgesamt halt gut. Viel Liebe zum Detail.
Ja, aber ich würde davon nichts auf die Regie schieben. Also gar nichts, Alter. Weil, also guck mal, die haben... Wenn du die Namen hier siehst, also Bryce Dallas Howard würde ich ja vielleicht mal rausnehmen, aber die Daniels, John Watts, David Lowery und Chung, Alter, die haben alle einen eigenen Stil.
Mhm.
Das spielt überhaupt keine Rolle hier, Alter, das ist völlig verheizt, das hätte jeder machen können, die Regie bei dem Ding hier. Also da siehst du halt auch mal.
Ich stimme dir zu, dass man hier nicht irgendwie Akzente, die man sonst in den Filmen halt vielleicht rauszieht, die auszeichnen.
Gar nichts, also... Ja. Ich kann verstehen, dass du sagst, ja, das war halt so der Versuch, irgendwie so Goonies im Star Wars-Universum zu machen und dann ist das halt eben für sehr junge Menschen.
Dich hat's nicht abgeholt.
Nee, mal so gar nicht.
Ja. Mich schon, aber dann ist ja das umso cooler, dass wir bei dir drüber quatschen und gesehen haben.
Und wie hast du die geguckt? Also hast du das am Stück durchgebinged?
Relativ
oder?
Zeitnah, ja. Ich versuch's ja zu vermeiden, Serien zu gucken, wo es halt nun vielleicht, wo es noch nicht alle Folgen zu gibt.
Ach so. Mhm.
Am liebsten, wenn sie ja komplett abgeschlossen ist, mache ich mittlerweile auch anders. Ja, da gucke ich dann auch schon die erste Staffel, wenn sie am Start ist.
Mhm.
Hier gab es, glaube ich, 3 Folgen. Da haben wir uns. Also ich glaube, die war ja sogar eine Serie, wo die nur mit der ersten Folge gestartet ist und die anderen
dann
ja
Woche
wirklich
für
im
Woche,
wöchentlichen
ne?
Rhythmus rauskam. Genau. Ja.
Mhm.
Ja.
Was glaubst du, warum das Skeleton Crew heißt?
Ich hatte irgendwas in den Trivia Facts gelesen, worauf das anspielt. Ich habe es mir aber dummerweise nicht notiert.
Okay. Also, weil ich verstehe Skeleton Crew, also ich kenne das halt aus anderen Bereichen, jetzt nicht bei Star Wars, sondern generell so als Begriff bedeutet das doch eigentlich so eine sehr reduzierte Crew.
Mhm.
Ne, also wenn die wirklich so aufs Nötigste reduziert wird, dann spricht man, soweit ich weiß, spricht man dann von der Skeleton Crew.
Okay. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Für mich war das von der Begrifflichkeit, ich hatte Skeleton Crew gelesen, Crew für eine Piraten-Crew und Skeleton, weil man halt auf Piratenflaggen
Totenkopf.
Halt den Totenkopf sieht. So, damit habe ich das für mich einfach assoziiert.
Naja, aber das müsste sich ja dann auch eben auf die Kindertruppe hier beziehen.
Genau.
Und die sind ja keine Piraten.
Überhaupt nicht, ja. Ungewollt mal zwischendurch gemacht worden.
Okay.
Ja.
Also fandst du richtig gut, ja?
Ich fand sie unterhaltsam. Nicht die beste Star Wars Serie, aber kann man so machen. Und bei mir hat sie gezogen.
Okay. Na dann.
Hab auch sonst nicht weiter mehr als Punkte mitgebracht.
Ja, dann hau die mal raus.
Hast du noch was zu erwähnen zu der Serie?
Nee. Außer dann, ich würde dann wahrscheinlich auch meine Punkte mal raushauen hier.
Gut. IMDb ist jetzt auch nicht euphorisch, ja, aber anscheinend ein bisschen besser unterwegs vielleicht als du. Mit 7,1. Ich habe bei Metacritic nachgeguckt. Die sind in ähnlicher Region mit 72 von 100 unterwegs.
Das gibt's doch nicht, Alter. Wieso hat denn diese Serie einen Metascore von 72? What the fuck?
Ja, jetzt darfst du aber erstmal bei mir raten.
Ja, ich bin platt. 7,5.
Ich habe noch einen halben Punkt drauf.
Alter,
ich
pack 8 Punkte. Das ist nicht dein Ernst, Alter. What?
Na, wo bist
was? Nee.
Wo bist du denn gelandet, mein Lieber?
Also ich gebe höchstens 3 Punkte für die Serie, Alter.
Das tut weh.
What the fuck?
Das tut dir weh.
8, ja. Digga.
Ja?
Nee, Mann. Auf keinsten sind das 8 Punkte. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ich meine, ich bild mir ein, diplomatischer geworden zu sein und so, aber irgendwo ist auch eine Grenze erreicht. Ey. Kannst du der Serie keine 8 Punkte? Wirklich?
Ja.
Holy shit. Aber gut, du
aber
kannst
es lag vielleicht den auch letzten... daran, was, weil, ja, weil ich mich mit denen schwer getan hatte. Für mich war halt Ashoka nicht so geil und danach, siehst du, ich habe schon den Namen verdrängt, das war für mich ein Schlag in die Fresse.
Ja, das war hart. Wie hieß es? The Acolyte.
Ja, The Acolyte, danke. Ja. Genau, die fand ich richtig scheiße.
War auch richtig, richtig kacke.
Ja.
Weil auch halt der Typ von fucking Squid Game, Mann, das ist so ein beschissener Schauspieler, Alter. Auf Englisch noch schlimmer als auf Koreanisch,
da haben wir
jetzt
die zweite Staffel geguckt, Alter. Ich mochte die erste Staffel von Squid Game.
Ja, ich habe die ja nachgeholt.
Mhm.
Und muss sagen, wundert mich nicht, dass das so im Mainstream, dass da viele Leute sind so, wow, krass, musst du gucken und so, voll, heftig und so. Aber für uns, die koreanische Filme gucken.
Richtig.
Ist das doch fucking Kinderfasching,
absolut,
Alter.
Absolut.
Was wollt ihr denn?
Natürlich.
Ey, das ist so Pipifax, Alter.
Richtig. Ich habe mich gefreut, dass das eben der Einstieg für viele war in koreanische Produktion.
Naja,
aber
komm schon. Das glaubst du jetzt nicht im Ernst, dass das Mainstream-Netflix-Publikum, die Squid Game gefeiert haben, jetzt losziehen und Oldboy gucken oder...
Nee, vielleicht nicht alle, aber ich habe tatsächlich einige in meinem Umfeld, für die das der Einstieg war.
Ach, wirklich?
Ja.
Ja gut, dann hat sich's gelohnt. Okay. Ja, aber eben, also der hat mir dann die Acolyte sowieso auch ruiniert, wobei ich auch da die ganze Story, dachte ich so, Alter, was wollt ihr denn? Das ist alles so Käse, Alter. Mhm. Also wirklich, Mandalorian würde ich verteidigen, das ist wirklich eine gute Serie. Mhm. Aber ich fand Andor schon scheiße, fand Obi-Wan eine Vollkatastrophe.
Ja, das tat auch schon sehr weh.
Ashoka hieß es? Nee.
Ja, doch.
Ja?
Mhm.
Klingt irgendwie falsch. Aber also die mit Rosario Dawson.
Anders geschrieben, aber.
Da habe ich halt auch nur wegen ihr geguckt und sie gucke ich mir gerne an. Ansonsten ist es auch eine völlig überflüssige Serie. Mhm. Ey, sorry, aber die Star Wars Serien ist nix in meinen Augen. Und also Skeleton Crew
ist für mich war dann eben hier
Tiefpunkte.
Mal wieder was Positives nach zwei Durststreckenserien.
Es sei dir gegönnt.
Danke.
8 Punkte, Digga, ich komme nicht drauf klar. Zu hart. Aber gut.
Kann sich ja bei Guess aushöhlen, wenn er wieder zurück ist.
Guess wird das gar nicht erst gucken, da bin ich mir sicher.
Ja,
Alter. Also den brauchst du da nicht mitkommen, ey. Kinder und Star Wars und so glaube ich nicht, dass der so.
Brauche ich auch gar nicht. Ich sag ja.
Goonies,
er soll
Star
ja für dich
Wars
da sein. Ja,
braucht,
du kannst dich ja an seiner Schulter aushöhlen.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Hoffi so bei mir ist, dass der wahrscheinlich ähnlich viel Hass für die Serie aufbringen wird wie ich.
Ich bin mal gespannt, Hoffi. Schreib mir mal gerne, wie du die findest.
Ja, hau mal rein. Nee, ich glaube er hat, glaube ich, schon angekündigt nach Andor oder so, dass er nichts mehr davon
hat. Ja, okay. Ja, ja, stattdessen lieber zu John Williams aufs Konzert gehen wollen, wir.
Das kann ich schon sehr viel eher nachvollziehen, ey. Wenn ich da Kohle für hätte, würde ich das knallhart machen.
Ja. Mal gucken, vielleicht finden wir ja welche, die noch anschaffen gehen können und uns Kohle vorbeibringen.
Soll man Crowdfunding draus machen?
Ja, bitte. Bitte, Leute, geht anschaffen. Wir wollen alle zusammen in der Podcast-Community aufs John-Williams-Konzert gehen.
Ja. Gute Idee. Na gut.
Achso, das war nicht der Crowdfunding-Ansatz, den du gerade eigentlich meintest, ne? Mit dem, was ich dann mit dem Anschaffen noch
konkretisiert
habe.
Nee,
natürlich gibt es ganz viele Ideen. Uns ist eigentlich wurscht, wie das Geld zustande kommt.
Ja, ich möchte euch nicht anschaffen schicken. Alles gut. Ich möchte niemanden dazu animieren. Und nichts gegen Sexworkerinnen. Na gut.
Okay.
Jetzt
wie schaffen wir jetzt den Übergang?
Es gibt keinen möglichen Übergang zu meinem Film, weil das ist hier auch rated PG. Aber immerhin PG. Also, ja. Aber so dramatisch ist es nicht. Aber es hat sich angeboten, weil das ist jetzt tatsächlich mal ein Oscar-nominierter Film hier aktuell.
Oh.
Auch wenn die schon waren. Dann war das wenig überraschend, dass der nominiert wurde, weil da gab es schon ein paar von der Sorte, die nominiert waren. Und ich habe ja eh aus dem animierten Bereich jetzt eben alles gesehen. Und dieser hier gehörte dazu. Wallace & Gromit – Vengeance Most Foul.
Cool.
Auf Deutsch Wallace & Gromit – Vergeltung mit Flügeln.
Mhm.
Von Aardman Animations, natürlich wie die ganzen anderen Filme davor auch. Deswegen auch der Regisseur Merlin Crossingham, der einiges schon von Wallace & Gromit gemacht hat, auch die Serie und das Videospiel. Und Nick Park ist hier noch der zweite Regisseur, von dem eben auch der letzte Wallace & Gromit Film stammte. Und hier Curse of the Were-Rabbit und Chicken Run ist auch von dem. Ah, und so. Ja, ja. Also vertraut mit dem Studio.
Ja. Gibt ja mehrere Videospiele, aber gut, eins dann, zumindest eins.
Ach davon. Wirklich? Es gibt mehrere Videospiele von Wallace & Gromit? Ja gut, da weißt du natürlich mehr als ich. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, welches davon er gemacht hat. Geschrieben hat das Mark Burton. Wiederum für Madagaskar und Gnomeo und Juliet und selber auch Regisseur von dem Shaun the Sheep Film gewesen, den ich auch mochte.
Ja, ja, ich auch. Damit kann ich viel anfangen.
Ja, und na, eben dieser Nick Park, den ich gerade als Regisseur erwähnt habe, Alter, der Typ, das ist eben der, der eigentlich alles von Wallace & Gromit geschrieben hat und auch alles von Shaun the Sheep und so sowieso alles, was eben die Aardman Animations gemacht haben. 160 Writing Credits,
wow.
4 Oscars.
Ja.
Also, und das ist krass, ne? Weil das ist ein Name, den kennt man nicht.
Ja, das absolut. Ist mal so hättest ein Ding, du mich jetzt abgefragt, hätte ich gesagt, hat der auch bei SNL mitgespielt?
Ja, genau. Da gibt es höchstens einen Ken Park wahrscheinlich. Ja, aber es ist krass, also das ist eigentlich schon auch ein Name, den müsste man eigentlich präsent haben, doch sehr erfolgreiche Sachen gemacht hat. Du hast den wahrscheinlich auch gesehen, ne? Weil du bist ja in den Oscar-Vorbereitungen und kannst jetzt hier mitreden.
Letzte Woche diese Kategorie auch mit Flow dann komplettiert
und
Wallace & Gromit, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher gesehen.
Hast du da einen Favoriten aus der Kategorie, auch wenn Guest das jetzt schon wieder hassen wird, weil wir es jetzt im Oscar-Special machen sollten?
Bei der tue ich mich echt schwer, weil ich die...
Die ist stark, ne?
Voll.
Finde ich nämlich auch. Also da ist kein Schlechter dabei.
Genau, das ist oft eine Kategorie für mich, wo so ein, zwei Kandidaten dabei sind, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben sie mit reingeholt, damit es halt 5 sind.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Aber hier, alter Schwede, gute, wirklich gute Qualität dabei.
Ja, also finde ich auch, das ist für mich so die stärkste Kategorie, glaube ich, jetzt bei den Oscars. Weil ich mochte auch Memoir of a Snail, fand ich sensationell. Also ist schon einiges wirklich Gutes dabei und Flow mochte ich auch echt gerne.
Ja.
Und, das kann ich vorwegschicken, auch diesen hier. Ich hatte meinen Spaß mit dem, aber ich hatte, glaube ich, auch mit allen Wallace & Gromit Filmen meinen Spaß. Das ist ja auch immer das Schöne, die sind ja auch super kurz. Ne? Das ist eine sehr dynamische, kurzweilige Sache. Und ich liebe Stop-Motion. Mhm. Ich finde das immer wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, hier sind wir wieder bei Detailliebe.
Ja.
Weil das ist dann wirklich ein Animationsprozess, da brauchst du Zeit für. Und jetzt auch hier, ne, die Produktion von dem Film hat halt an die 6 Jahre gedauert.
Das ist so verrückt.
Aber jetzt also nicht nur Animationsphase, sondern halt von Konzeption, ursprüngliche Idee bis zur Veröffentlichung. Ne? Und Dreharbeiten selber wohl 15 Monate, was auch schon fucking lang ist, Alter. Ja, und trotzdem haben die dann den Film erst ungefähr 2 Jahre vor seiner Veröffentlichung angekündigt. Und das sonst haben die das immer mit mehr Vorlauf gemacht, aber hier war es wohl ein bisschen knapper alles, auch wenn man denken sollte, bei 6 Jahren Produktionsdauer insgesamt. Klingt das nicht wahnsinnig spontan? Ja, jetzt mal kurz zur Handlung. Wir sind natürlich wieder bei Wallace & Gromit. Die müssen wir nicht erklären, ne? Das ist so ein Erfindertyp mit seinem Hund.
Ja.
Und Wallace ist eben der Erfinder und der hat jetzt eine neue Erfindung gemacht, nämlich ein Gartenzwerg, aber ein Roboter-Gartenzwerg, Norbert. Und jetzt gründet er ein neues Unternehmen, wo er Norbert für die Arbeit in anderen Gärten vermietet, weil bei seinen Erfindungen geht ihm jetzt langsam die Kohle aus und jetzt muss er sich eben was überlegen und dann ist es irgendwie naheliegend, dass er da jetzt so einen Gehilfenroboter designt hat, dass er den halt auch eben an andere Leute vermietet. Ja, das hat zur Folge, weil der eben jetzt sehr fixiert auf Norbert ist, dass Gromit sich da so ein bisschen ausgeschlossen fühlt. Jetzt ist so ein bisschen Vorkenntnis erforderlich, weil aus dem Vorteil gab es einen Bösewicht, Feathers McGraw, der kriminelle Pinguin, den Wallace und Gromit halt festgenommen haben und der jetzt im Knast ist. So, und jetzt ist der also im Knast, im Zoo natürlich, aber ist da halt eingesperrt und kann deswegen natürlich keine kriminellen Dinge mehr machen. Und der Clou ist, dass der halt im Teil davor diesen Diamanten aus dem Museum gestohlen hatte. Und das ist, hier wird eben auch noch ein Thema sein. Weil der hört jetzt der sieht jetzt im Zoo, im Fernsehen, hört er von diesem Norbert und hackt sich daraufhin in den Computer von Wallace und programmiert Norbert um.
Ja, Mann. Auch so lustig, wie er versucht, auf das Passwort zu kommen, Alter. Trial and Error.
Ja, ist sowieso. Also das ist immer mit so viel Herz gemacht, ja, Alter. Mann. Und das ist so unterhaltsam. Das ist schon echt geil. Ja, und jetzt programmiert er ihn um und natürlich ist fortan Norbert dann sehr böse und Wallace hat dann angefangen, die in Masse zu produzieren und die sind dann aber halt alle umprogrammiert, weil Norbert so ein bisschen der Anführer ist und jetzt wurden die halt alle ferngesteuert von Feathers McGraw und die sind jetzt so ein bisschen seine Armee von Gartenzwergen. Und natürlich geht es darum, da irgendwie heil rauszukommen und das alles aufzulösen. Das ist mal grob die Handlung. Ja, und das ist wie immer echt sehr spaßig. Also es ist schon krass, Alter. Ich weiß nicht, ob es wirklich halt auch mit der damit verbundenen Detailliebe zusammenhängt, dass sich das immer wahnsinnig, da steckt einfach so viel Herz drin und es fühlt sich jedes Mal so an. Und ich finde es schon krass, Alter, weil im Grunde ist es ja auch immer nur ein neuer Teil, halt jetzt neue Geschichte mit den beiden. Aber
ja, und auch echt überschaubar von der Story her.
Naja, wobei da denke ich mir schon, es ist irgendwie schon auch so abgedreht, dass das irgendwie, finde ich, sehr viel Herz hat. Es fühlt sich nicht so forciert an, obwohl es völlig an Haaren herbeigezogen ist, Alter. Das ist ein fucking krimineller Pinguin, Alter, der Roboter umprogrammiert. Also ich meine, was
das, also ich meine jetzt nicht das negativ, ja. Es ist halt, die Story hast du ja relativ schnell erzählt auf dem Papier. Aber es ist halt mit sehr viel Liebe, und das ist ja vielleicht von Vorteil, dass eben auch Kinder dem Ganzen inhaltlich folgen können. Und das finde ich halt das Geile bei Wallace and Gromit, das ist A, familientauglich, aber ey, die Story und die Jokes, die zünden auch bei mir als Erwachsener.
Naja, vor allem die kriegen diesen Spagat super gut hin, weil die natürlich durch die Animation, den Stil und dass das hier ein Hund ist mit seinem Halter und die miteinander sprechen und so, beziehungsweise der eine mit dem anderen spricht, funktioniert das für Kinder so oder so, aber es sind halt auch immer wieder so popkulturelle Referenzen drin an Filme und sonst was, die du halt nur als Erwachsener blickst. Ja. Und damit hat das schon auch immer wieder halt sehr viel Unterhaltungswert für Erwachsene, finde ich. Wenn man jetzt sagen würde, ja, diese Kinderstory und so, das ist nichts für mich, dann hast du ja trotzdem Schauwerte, finde ich. Und irgendwie, ich mag das.
Ich auch.
Echt sehr, sehr gerne. Ich finde das immer wieder schön.
Ja. Ich fand, dass die Stop-Motion hier mittlerweile so eine Qualität hat, dass ich am Anfang dachte, Alter, ist es jetzt noch Stop-Motion oder haben die das irgendwie...
Ist digital, ja. Nee, also es ist Stop-Motion und das ist ja, läuft ja sowieso ab, dass, weil das ja im Endeffekt alles so kleine Sets sind, ne, mit Knetmasse oder womit es gemacht wird. Und dann haben die natürlich pro Tag auch verschiedene Sets. Und Nick Park hat in so einem Interview erzählt, dass die in der Hochphase circa 35 Animatoren hatten, die dann an jedem Tag an verschiedenen Sets arbeiten. Und dann haben die pro Tag zwischen 1 und 5 Sekunden Material erstellt. Das muss man überlegen, Alter. An einem Filmset produzierst du eher so an zwischen 1 und 5 Minuten pro Tag.
Ja.
Und hier geht es halt um Sekunden.
Na, ist echt verrückt.
Ja. Dann haben die 200 Mitarbeiter im Studio und das ist halt ein riesen Teamwork. Und das ist halt bei Stop-Motion nochmal krasser so. Da muss halt jeder Einzelne muss so viel Bock drauf haben, sich diesen Prozess hinzugeben.
Ja.
Und weißt du, da wird in der Woche eine Minute Film produziert, verrückt. Alter. Ja.
vergleichbar mit den Anime-Filmen wie zum Beispiel eben Studio Ghibli und Hayao Miyazaki, wo ja auch das echt ein Aufwand ist, wo ja auch am Tag nur ein paar Sekunden Film bei rauskommen bei den Zeichnungen. Ja. Das ist echt krass. Und sowas schätze ich halt auch gerne wert. Ja, deswegen ziehe ich mir auch den 10. Wallace & Gromit-Film gefühlt rein, weil, ja.
Ich finde sowieso, also gibt ja auch andere Studios, die mit Stop-Motion wirklich beeindruckende Dinge gemacht haben, weil ich fand zum Beispiel Kubo in the Two Strings, ja, Alter.
Der war krass.
Da war ich nämlich auch so, ich dachte, wie zur Hölle ist das noch Stop-Motion, Alter? Das ist ja unglaublich, ey. Also was da geht, das ist schon immer wieder beeindruckend und finde ich halt eben aus so einer Filmliebhabersicht immer wieder krass. Mhm. Mit wie viel Liebe solche Filme gemacht werden, ist schon heftig. Aber ja, deswegen ist die Laufzeit dann halt am Ende auch nur eine Stunde 19. Mhm. Aber das ist ja, also sowas willst du ja auch nicht 3 Stunden lang gucken.
Ja, klar.
Gut.
Ja, und kann man halt zwischendurch mal gut gucken. Ja, ich meine, das Thema haben wir immer wieder, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich tue mich halt auch immer schwerer, Filme mir anzugucken, die über 2 Stunden halt gehen. Ich habe da oft dann gar keinen Bock drauf.
Es wird immer mehr zur Überwindung, weil da aber halt auch zu viel dabei ist, wo man hinterher sagt, der hätte diese Lauflänge nicht gebraucht. Ja, genau. So. Das ist einfach ein beschissener Trend. Mhm. Weil, also, Leute, ey, trennt euch von Szenen, die es nicht braucht. Also, simpelste Regel eigentlich, aber gut. Mhm. Ja. Nein, aber hier ist natürlich nichts drin, was es nicht gebraucht hätte. Und die Leute, die hier beteiligt sind, also die hinter der Kamera, habe ich schon erwähnt, vor der Kamera haben wir natürlich Stimmen. Und das sind die Leute, die es schon immer waren. Ben Whitehead spricht Wallace. 135 Credits. Und das ist natürlich der Unterschied, ne? Weil der hat Wallace immer bei den Videospielen gesprochen, wohl. Und bei den Filmen war es eigentlich bis 2017 ist er gestorben, aber es war immer Peter Sellers.
Ah ja.
Alter, 466 Credits, ne? Peter Sellers. Ciao. Na. Das ist halt so, wenn du so eine Figur sprichst, weil es gibt ja von den beiden auch immer so ganz viele, so ganz kurze Clips, ne? Eben aufgrund des Aufwands. Und da hat er halt immer Wallace gesprochen. Und jetzt ist es eben Ben Whitehead, der das aber, finde ich, genauso gut macht. Peter Kay könnte man vielleicht noch kennen, der hier den Polizisten spricht, aber ansonsten sind das alles zwar Leute, die man aus England vielleicht kennen könnte, aber die jetzt international keine großen Namen sind. Ja, jetzt kann ich Punkte raushauen, wenn du möchtest.
Mach mal gerne.
Alright. Wallace & Gromit, Vengeance Most Foul. Das ist irgendwie auch ein Titel, wo klar war, dass das auf Deutsch was anderes sein muss. Wie findest du denn Vergeltung mit Flügeln?
Eine Anspielung auf den Pinguin fand ich schon ziemlich lustig, Alter.
Ja, wobei ich es ein bisschen schade finde, weil der steht hier wirklich nicht im Fokus. Also ist ja schon eher Norbert, der in den Titel gepasst hätte, finde ich. Aber gut, egal. Ja. Auf IMDb gibt es eine 8,0, Metascore 82, Letterboxd 4,0. So, machst du weiter mit deiner Nullrunde? Das ist ja eine Schmach heute. Guess wird sich freuen, du holst einen Punkt für ihn.
Ich sage, du bist bei 8,5 gelandet.
Ah, er haut daneben. Ich bin bei 9.
Oh, wow. 9 Punkte. Halber Punkt daneben.
Ja. Wo bist du denn?
Ich bin bei 8,5 gelandet bei dem.
Okay.
Ja, ich habe mal so getippt, wie ich den fand.
Ja, vollkommen legitim. Ist ja auch sehr nah dran.
Ich habe einen Brückenschlag zu meinem nächsten Projekt, aber ich weiß, ich werde mir vorwerfen, wenn ich irgendwas nicht erwähne, was ich eigentlich erwähnen wollte. Ich mache es noch der Vollständigkeit halber. Das fand ich halt auch wieder dann lustig bei Skeleton Crew. Einer der Piraten, Gunther, eigentlich der Piratenchef zu dem Zeitpunkt, wird halt von Jaleel White gespielt. Ja, auch
Steve Urkel, oder?
Ja, richtig.
Oh mein Gott, ey. Jaleel White.
Auch eine Person aus meiner Jugendzeit, die mein Fernsehverständnis geprägt hatte.
Da gab es ja auch schon lange das hartnäckige Gerücht, dass der tot ist.
Ja, richtig, genau, Alter. Ey, absurd. Ja. Nein, er ist nicht tot. Er spielt da auch noch eine Rolle.
Durfte bei Skeleton Crew jemand spielen.
Gut, aber Liebe...
aber warte mal, vor der Kamera? Nee, da hat jemand gesprochen einfach. Es war eine animierte
Figur. Nein, es war dieser Pirat, der Anführer der Piraten, auf deren Schiff, der den Konflikt mit Jude Law dann eben
hat. Okay, aber dann ja mit einer Maske, wo du halt keine Chance hast, den wiederzuerkennen.
Natalie meinte zu mir gleich bei der ersten Szene, wo der aufkam, das ist doch Steve Urkel.
Okay, wow.
Ich habe ihn auch nicht sofort erkannt, also kein Stress. Okay. Aber ich weiß, du würdest dich freuen, wenn wir jetzt nicht unbedingt weiter über Skeleton Crew sprechen müssen.
Ja, ich merke schon immer mehr. Ich war so schnell raus bei der Serie, dass ich nicht mal fucking Steve Urkel erkannt habe, Alter. Okay.
Ja. Ich habe hier auch eine Netflix-Produktion mitgebracht. Und hey, auch im Zeichen, wir haben jetzt Mitte Februar auch. Weil Wallace & Gromit auch auf Netflix zu gucken ist.
Ja, gut, okay.
Sorry. Und auch wie bei dir im Zeichen der Oscar-Vorbereitung. Ja, wir haben wir nehmen jetzt Folge 12 auf. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ach nee, das sollte ich ja nicht sagen.
Folge 12 ist schon ein paar Jahre her, mein Lieber.
Ach so, shit.
Wir sind ja nicht bei den Bastarden, wo das noch zweistellig ist.
Stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht überschreiben wir es auch nie. Ja? Vielleicht haben wir alles erzählt, was uns wichtig war. Alle, keine Ahnung, Trash-Produktionsfirmen durchgenommen.
Das wär's. So, Folge 30. Fertig. Durchgespielt.
Geil. Ja, ich wünschte, ich müsste diesen Film nicht sehen, aber ich versuche halt nach wie vor, die Oscar-Nominierung immer zu komplettieren. Ja. Jedes Jahr gibt es immer eine Handvoll Filme, wo ich mir gesagt habe, ey, eigentlich ist Quatsch. Ich hätte die Zeit dann lieber doch für was anderes aufwenden sollen.
Na super.
Und so ein Film war es halt hier. Ja, wir hatten auch schon beide drüber gesprochen. Ich bringe hier The 6888 Netflix-Produktion zusammen mit den Tyler Perry Studios, der nämlich hier die Regie übernommen hat und hinter dem Ganzen steckt.
Oh fuck, das wusste ich noch nicht mal. Das ist ja noch ein Grund mehr, den nicht zu sehen, Alter.
Und das Schlimme ist, ich kannte natürlich Tyler Perry, weil ich den immer mal, ist ja irgendwie prägend für Fernsehen in den USA.
Ja.
Ich habe den sonst immer relativ wenig irgendwie wahrgenommen, weil ich anscheinend wenig geguckt habe, musste.
Der hat fast schon ein eigenes Studio, Alter. Der gehört zu den größten Filmemachern.
Ja, der Tyler Perry Studio. Ja. Ich hatte halt vor dem Film keine Meinung von ihm, will ich damit sagen.
Dann kennst du halt die ganze Maschinerie von dem nicht.
Ja, Alter, und ich höre halt raus, dass du jetzt auch nicht der Fan unbedingt von seiner Maschine bist.
Zieh dir mal die Filme rein, die der so macht.
Ja, will ich jetzt gar nicht weiter nach dem Ding hier, weil nach diesem Film habe ich jetzt auch eine Meinung von ihm. Okay. Und
nein, weil der hat ja so eine eigene Comedy-Schiene, hoch und runter bedient und das ist erfolgreich.
Auch diese Frau, oder? Der hat ja auch eine Rolle von einer Frau gespielt.
Ja, ja, der spielt da gibt es so Filme, da spielt er alle Rollen.
Oh Gott.
Also so, oder gefühlt halt alle. Mhm. Ja, ja.
Du hast den Film noch nicht gesehen,
ne? Nee, hab ich auch nicht vor.
Dich auch verabschiedet von der 100 Pro Komplettierungs-Autisten-Form.
Ja, auf jeden Fall, in diesem Fall, ja, ja. Also ich glaube, letztes Jahr war ich ja auch bei den 100%.
Genau,
warst du. Das muss das Jahr davor auch nicht sein, ja.
Da hatten wir ja festgestellt, ist irgendwie einfacher geworden aufgrund Streaming-Inhalte.
Also ich war ja ich glaube, ich war noch nie im Vorfeld vor der Nominierung so gut aufgestellt wie dieses Jahr.
Mm.
Weil ich da schon wirklich viel durch den European Film Academy Preis,
ja,
da habe ich halt schon echt viel geguckt im Vorfeld. Mhm. Ja, deswegen. Aber nee, ich brauche keine 100%, also den Film hätte ich mir geschenkt.
Ja, und auch hier ist es ja lediglich eine Oscar-Nominierung.
Ja, eben. Und dann
der beste Song. Diane Warren, das 16. Mal nominiert. Er ist ja bisher immer leer
so
ausgegangen.
Ein Gag, Alter.
Ja, und irgendwie, weiß nicht, der Song reiht sich natürlich auch in ihre üblichen Songs so ein.
Ach, das auch noch? Okay.
Ja, ja.
Schön. Also geht wieder leer aus, meinst du?
Ich bin ziemlich sicher, dass sie wieder leer ausgehen
das
wird.
Das können die doch nicht machen.
Das
Alter.
Ist ja, das ist eigentlich schon.
Das ist doch eine absolute Sarkasmus. Frechheit. Voll. Du kannst die Frau doch nicht, also weil das ist ja wirklich eine gestandene Musikerin. Du kannst sie doch nicht 16 Mal nominieren und der nie diesen scheiß Preis geben, Alter.
Richtig. Das wäre jetzt auch mein Appell. Bitte nominiert sie nicht mehr. Die hat ihr Lebenswerk und ist einer Würdigung verdient, ja, aber gut. Ich will keine Filme mehr gucken, wo nur ein Song von ihr ist.
Also den Ehren-Oscar wird die irgendwann kriegen, das ist wahrscheinlich klar. Erst recht, wenn sie jetzt hier die ganze Zeit leer ausgeht.
Ja.
Die Arme, Alter.
Naja, ich erzähle mal ein bisschen was zur Story, weil die basiert auf wahren Begebenheiten.
Juhu.
Tyler Perry ist nämlich anscheinend auf einen offensichtlich Internetartikel von Kevin Heimel gestoßen, der nämlich für die Army Historical Foundation Das ist so eine Institution des National Museum of the United States Army gestoßen. Mhm. Und der nämlich einen bebilderten Artikel über das 6888, also 6, 3 mal die 8. Battalion gestoßen ist, die während des Zweiten Weltkrieges eine ausschließlich von Frauen von schwarzen Frauen besetztes Battalion halt war.
Ich wundere mich gerade, warum ich das weiß.
Hast du schon mal irgendwo?
Ich kenne, also von 6888 habe ich tatsächlich schon mal was gehört.
Okay.
Ich weiß, gab es da mal eine Serie drüber oder
ich
so?
Aber weil, ich habe da im Zuge der Recherche jetzt nicht.
Weiß ich das schon? Wundert mich gerade ein bisschen. Egal.
Ja.
Okay.
Vielleicht, wenn man sich irgendwie mit Rassismus irgendwie dann auseinandergesetzt hat in den USA, dann war das wahrscheinlich auch schon eine der vermeintlich bekannteren Geschichten. Ne?
Ja,
vielleicht. Also die hatten halt einen Major, der den ganzen Vorstand, Charity Adams, die sich da halt auch bewusst für ihre Truppe natürlich eingesetzt hat. Mhm. Und damals natürlich zu diesem Jahrzehnt Rassismus eigentlich Alltag war und von den typischerweise weißen Generals in der US Army eigentlich niemand was mit diesem Battalion groß anfangen konnte. Ja, nicht nur eben Frauen, sondern eben schwarze Frauen. Und das ist hier halt so die Grundprämisse. Der Film steigt erstmal halt mit einer Zweiten Weltkriegsszene ein, wo frisch die Alliierten und hier in der Szene vor allem amerikanische Soldaten gegen die Nazis in Frankreich kämpfen. Ja, ist also unmittelbar nach D-Day und so weiter angesiedelt. Und die ist schon halt irgendwie wahnsinnig billig inszeniert. Ich hatte dann gelesen, Tyler Perry hat das Ding halt innerhalb von relativ kurzer Zeit umgesetzt und wir sehen hier keine Kriegsszene à la Soldat James Ryan, der einen intensiv in Kriegsgeschehen einführt, sondern es wirkt halt irgendwie so, dass hier jemand am Start war, der einfach schnell was hingerotzt hat, ohne dass man das Gefühl hatte, das ist hier authentisch.
Woran machst du das fest? Ist das der Look oder die Ausstattung oder?
Das ist die Kamera, billige CGI, weil ja in dem Kriegsgeschehen, also zwei Fronten prallen aufeinander, amerikanische Soldaten rennen halt auf die Front der deutschen Soldaten zu und überall siehst du halt Bodengranaten explodieren oder Mörser und die Leute jagt's einfach mal 10 Meter in die Luft, so.
Mhm.
Und du siehst halt wenig Verletzungen und dann siehst du halt billig CGI gemacht, so ein Kampfjet der Amerikaner in das Kampffeld rasen, wirklich ultra billig. Und einer der amerikanischen Soldaten rennt halt zu dem Flugzeug, was in Flammen steht, um den Piloten da rauszuziehen. Und der dann schon tot ist und dauert halt irgendwie, wühlt da in seinen Klamotten rum, um halt irgendwie Ausschau nach einem Brief zu halten, obwohl um ihn rum geschossen wird und die amerikanischen Soldaten halt offensichtlich niedergemäht werden, nimmt er sich halt erstmal gefühlt minutenlang Zeit, um einen Brief rauszusuchen. Ja.
Okay.
Zieht da eben blutverschmierten Brief raus, der dann in einem Sack zusammen mit ganz vielen anderen Briefen landet und dieser Sack oder diese säckeweise Briefe werden dann halt von einem amerikanischen Jeep in Frankreich zu einem Lager gebracht. Und da sieht man halt, wie sich kurz die Tür öffnet. Riesengroße Lagerhalle, wo dann dieser Sack mit diesem einzelnen blutverschmierten Brief landet. Und das ist dann nicht nur eine große Lagerhalle, sondern man sieht auf diesem Gelände Dutzende von diesen Gebäuden voller nicht zugestellter Briefe amerikanischer Soldaten und umgekehrt.
Mhm.
So. Und diese Geschichte wird hier halt erzählt. Das, und da kommt dann eben dieses weibliche Battalion zum Einsatz, die eigentlich nicht eingesetzt werden wollen, aber eine Frau weiß halt einfach nicht, was mit ihren Jungs im Krieg halt ist, hat schon seit Ewigkeiten nichts mehr gehört.
Ach, okay.
Und steht halt tagelang vor dem Haus von Präsident Roosevelt, der hier von Sam Waterston gespielt wird.
Okay.
Klingelt da irgendwas?
Ja, ja.
Du hast ein Bild von...
Ja. Aus Newsroom, der Typ. Also wir hatten den schon in Sachen. Okay. Ich finde es nur gerade optisch irgendwie eine wilde Besetzung. Aber
ja, okay. Ja, ist eigentlich auch. Und ich meine, der Typ ist halt schon jahrzehntelang am Start. Der war mal Oscar nominiert als Hauptdarsteller für The Killing Fields von 1984. Mhm. Hat 10 Jahre vorher eine größere Rolle bei The Great Gatsby gehabt oder ja, dann kurz danach bei Unternehmen Capricorn mitgespielt.
Ich hatte den auch neulich in The Dropout.
Ah, okay.
Diese Miniseries.
Ja, cool.
Amanda Seyfried. Mhm.
Ja. Ja, der ja, spielt ja, ich auch, den sieht man nur leider in einer kurzen Szene. Mhm. Zusammen mit Oprah Winfrey, die hier eine die hat eine beratende Rolle einnimmt und sich eben dafür dieses Frauenbattalion dann stark macht oder dafür, dass eben.
Hat die wahrscheinlich mitproduziert, ne?
Das kann gut sein, ja. Die man dann eben auch nur in dieser kurzen Szene sieht. Ein bisschen mehr Screentime bekommt dann nämlich Eleanor Roosevelt, die Frau natürlich des Präsidenten, die hier gespielt wird von Susan Sarandon. Die dann eben wahrnimmt, dass da so eine Frau tagelang im Regen und auch nachts über vor dem Weißen Haus steht und sie dann eben irgendwann einlädt, reinzukommen, um dann erzählt zu bekommen, dass sie einfach nichts mitbekommt von ihren Kindern auf dem Kriegsfeld und ja, letztendlich Eleanor Roosevelt zu verdanken ist, dass das Ganze mit der Postzustellung in Gang kommt. Und ja, so ein typischer weißer General, und das ist halt auch, was mich einfach an dem Film so genervt hat, dass der unglaublich stereotypische Charakterzeichnung hat. Mhm. Hier spielt nämlich Dean Norris General Holt, den kennt man vor allem als Hank aus Breaking Bad.
Spielt er ausnahmsweise mal keinen Polizisten, dafür einen Soldaten.
Ja, genau,
schön, ne?
Einen sehr rassistischen Soldaten.
Ach, natürlich ist er auch der Rassist.
Der dann Major Charity Adams, das ist bei IMDb die an erster Stelle besetzte und somit halt eigentlich die Hauptrolle. Kerry Washington, von Kerry Washington gespielt wird, die mich ja filmhistorisch, ja, seit meinem Kinobesuch, ich muss mich verteidigen, seit meinem Sneak Preview Kinobesuch zu Save the Last Dance 2001 irgendwie begleitet, ja, und auch.
Das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Die war bei Save the Last Dance.
Ja, die spielt so, hat sie,
okay,
die
wow.
Spielt eine, die, ich weiß nicht, ob die eine ihrer Freundinnen oder eben eine ihrer Kontrahentinnen spielt, die hat da schon eine bekanntere Rolle. Gut, aber vor allem kennt man sie halt aus Ray oder Django Unchained, aber.
Ja, ich glaube, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus Scandal.
Ja, das habe ich auch noch nicht.
Geguckt. Nee, klar. Brauchst du auch nicht.
Okay.
Nein, das ist wirklich, das ist, glaube ich, schon. Also ich kenne wenig Jungs, die Scandal gucken, sagen wir es mal so.
Achso, so
aber da war sie halt ewig dabei und die also weibliche Hauptrolle. Und ich glaube, das war schon so ihr großer Durchbruch. Aber klar, Django Unchained hat sie auch eine große Rolle.
Ja, das stimmt.
Ich finde die auch gut eigentlich.
Ja, ich auch. Hier wurde sie halt leider ein bisschen gefühlt verheizt. Mhm. Und noch viel schlimmer, die eigentlich aus meiner Sicht zumindest erst in der ersten Filmhälfte die eigentliche Hauptrolle spielt. Ebony Obsidian, die spielt hier Lena Dericott King. Die Schauspielerin kennt man vielleicht aus If Beale Street Could Talk.
Ach.
Oder wir beide kennen sie vor allem viel mehr als die Weins-Freundin Nia aus Wu-Tang An American Saga. Da spielt sie diese äthiopisch-etreisch angehauchte.
Okay.
Ja. Das ist die.
Okay.
Und die wird halt leider noch viel mehr verheizt, weil die nämlich eine junge Frau, die noch zur Schule geht, spielt, die gerade anbandelt mit einem Weißen aus einer wohlhabenderen Familie anbandelt. Also der.
Digga, die spielt eine Schülerin?
Mhm.
Wie alt soll die denn sein in der Rolle?
Boah, 17, 18 vielleicht.
What?
Ja. Und diese,
ich muss nochmal nachgucken, die ist doch, also in meiner Erinnerung ist sie doch über 30 oder nicht? Oder
keine Ahnung.
Jahrgang es 94, wird ja, okay, wow.
Ja, es wird ja noch viel schlimmer, ja, dass eben auch sehr stereotypisch erzählt wird, dieses schwarze junge Frau verknallt sich zu der Zeit in einen Weißen und wird halt von ihrer ganzen Umgebung gehatet, einschließlich Mutter tut sich schwer und Großmutter, ja, okay, bei der, mit denen sie halt zusammen wohnt.
Mhm.
Und er sich halt voller Motivation für den Kriegsdienst meldet und kurz danach kriegt sie halt den Brief, ist schon gefallen. Und sie den Plan fasst, eigentlich wird sie eigentlich schon als stärkere Rolle versucht zu etablieren, den Plan fasst, okay, ich will, Zitat, Hitler töten, ich melde mich jetzt auch für den Kriegsdienst bei diesem 6888 Battalion.
Aber was machen die dann unterm Strich? Also es hat ja mit, scheinbar mit den Briefen zu tun.
Genau, die bekommen dann eben den Auftrag letztendlich von Roosevelt, die Post zu identifizieren und zuzustellen. Das heißt, dieses ganze Battalion düst nach Paris und da dann eben in die Gegend, wo diese Lagerhallen mit Briefpost existiert, um alles durchzugehen und immer wieder halt Rassismus erfahren, Frauenfeindlichkeit zwischendurch mal erfahren.
Wie jetzt, beim Briefe sortieren oder halt von den Leuten, mit denen die arbeiten?
Richtig,
oder?
Genau, okay. Vor allem halt von den militärisch Vorgesetzten. So. Mhm. Ja. Und ja, natürlich der Krieg um sie rum existiert. Ja. Also,
aber wo sind die denn stationiert mit ihren Briefen? Oh,
irgendwo wo in der Nähe von Paris, also in Frankreich.
Aber in Frankreich,
ja,
okay.
In Frankreich. Mhm. Und da dann halt innerhalb von Monaten diese Millionen Briefe durchgehen müssen. Und der, nicht nur der eine exemplarische Brief, den man am Anfang in der ersten Szene gleich wahrnimmt, ist blutverschmiert, sondern natürlich viele andere auch.
Ja, klar.
Unkenntlich geschrieben und ja, die natürlich da keine einfache Aufgabe haben und dann irgendwie sogar mit Parfumproben und Ähnlichkeiten rangehen.
Oh Gott.
Ja, ja.
Oh, Alter, also das ist die Sorte Film, die würde ich mir, glaube ich, wirklich nur noch angucken, wenn ich da selber mitgespielt hätte. Und selbst dann fände ich es wahrscheinlich doof.
Ja.
Oder also
ich habe noch nie bei einem Film mitgespielt, aber du drückst es schon sehr gut aus.
Also fandst du da irgendwas gut dran?
Das Einzige, was ich gut fand, und dem zolle ich natürlich Respekt, dass hier ein historisches Thema aufgegriffen wurde. Und ich kann mit vielen Filmen halt auch was anfangen, die historische Facetten aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch der Zeit davor, danach aufgreifen. Der Film hier macht für mich so viel falsch, das ist dann eher halt ein Schlag ins Gesicht.
Mhm.
Dadurch, dass es natürlich historische Ereignisse widerspiegelt, verrate ich wahrscheinlich nicht zu viel, dass man am Ende auch zwei der noch Überlebenden im Interview kurz sieht, unter anderem die hier aus meiner Sicht die eigentliche Hauptrolle ist, die eben Lena Dericott King, also das ist dann eben eine reale Person,
ach so,
die hier erzählt wird. Und auch sonst hat Tyler
Perry,
dann,
also die reale
am Ende dann, okay. Genau. Und dem zolle ich natürlich Respekt, ja, dass ein Film versucht, das zu würdigen, aber mehr ist es dann halt leider auch nicht.
Mhm.
Für mich halt zwischendurch eher Gegenteil. So wie der Film inszeniert wurde, ist es eigentlich auch immer mal wieder ein Schlag in die Fresse. Also da, weiß ich nicht, hätte man vieles halt. Die Dialoge sind für mich oft nicht passend. Das Schlimme, wirklich Schlimme war halt für mich, dass Lena Dericott King, also die Figur, am Anfang eben versucht wird als schon auch stärkere Frau. Ja, die muss sich ja gegen ihre Mütter und Großmutter behaupten, dass sie da in den Kriegsdienst antreten will.
Mhm.
Ah, die wird dann im Trainingscamp als Trottel dargestellt. Das passt halt für mich, diese, also überhaupt die Charakterzeichnung einiger Charaktere passt halt für mich irgendwie null. Ist wenig rund.
Mhm.
Ja, also die freundet sich dann eben mit mehreren in diesem Battalion an, die da zusammen die Grundausbildung machen und zusammen nach Frankreich düsen und eben zusammen diese Kämpfe an den verschiedenen Fronten ausführen müssen. Aber das Ganze erstreckt sich halt über 127 Minuten.
Okay. Auch
und
schon
das
nicht
schon,
wenig.
Das ist schon hart.
Okay.
Ja.
Und wie ist denn jetzt dieser nominierte Song? Wann kommt der? Ist das im dümmsten Fall wieder so ein Abspann-Song oder was?
Genau, ich habe mir noch nicht angehört. Ich habe mir nicht den Abspann angeguckt, weil ich habe mir noch die Interviews angeguckt. Aber
im Ernst, ja, Alter? Ja. Du guckst dir den Film an und dann hörst du nicht mal den
ich
Song,
mir,
der nominiert
ich
hab
ist? Ich habe mir den Soundtrack besorgt und werde mir den Song jetzt dann noch irgendwann, wenn ich mir die kompletten nominierten Songs in einem Rutsch,
wie bist
der
du denn drauf, Alter? Dann hättest du ja den Film auch sparen können, wenn dann, naja, okay.
Ja, aber ich wusste es ja nicht vorher, wann der Song auftaucht, ja.
Nee, klar, aber machen sie ja aber gerne
ja,
so.
Aber ja, ich kann dir einfach nur deine Herangehensweise.
Ich wollte auch nur wissen, wie der Song ist. Also, weil das ist ja das unterm Strich, was ja dann zählt, wenn er nominiert ist.
Ich vermute, es ist auch der, den man im Trailer halt zu hören bekommt. Mhm. Ist typisch Diane Warren.
Sagt ja, er so pauschal.
Schön schnulzig.
Ey, findest du das immer so schnulzig,
nee,
was sie macht?
Das stimmt. Aber die letzten Jahre fand ich schon eigentlich eher schnulzig. Du nicht?
Ich muss gestehen, ich kenne nur alte Sachen von der.
Ach so, okay. Denn die letzten Jahre fand ich schon sehr schnulzig. Ja, gibt viele Tree-Effekte und ich habe mir irgendwie einiges mit Copy und Paste hier rübergezogen. Das ist aber halt alles dann der Vergleich zu historischen Fakten. Da will ich hier gar nicht irgendwie groß rumnerven. Ja. Also wer sich damit beschäftigen möchte, ja, kann es gerne tun. Da gibt's einiges. Mehr würde ich sonst gar nicht über den Film sprechen wollen. Also wurde eine Menge Potenzial aus meiner Sicht verschenkt. Und meine Meinung von Tyler Perry ist nicht gut. Punkt. Okay.
Ja, oh Mann. Klingt nicht gerade nach einer Empfehlung.
Nee.
Boah, Alter, ich bin mal gespannt, wo du hier gelandet bist.
Ja, ich war dann überrascht, wie positiv dann die Communities bei IMDb mit 6,7 sind. Metascore war ein bisschen strenger mit 51. Aber Letterboxd ist bei 3,2. Also auch nicht overwhelmed, aber auch nicht so, wie ich den Film wahrgenommen habe.
Ja, das klingt eben alles nochmal einen Tick besser. Aber in meiner Erfahrung bist du ja trotzdem niemand, der jetzt die Filme dann immer gleich so komplett abstraft. Mhm.
Und, nur wenn sie wirklich...
Die 8 Punkte für Skeleton Crew, die sitzen immer noch tief da. Also es ist ja alles möglich bei dir, will ich damit sagen. Ja. Boah, Alter. Weil wenn ich so über einen Film gesprochen hätte, wäre es am Ende vielleicht ein Punkt. Mhm. Ja, ich sag mal 3.
Ich bin tatsächlich noch bei 4 Punkten gelandet.
4, Alter? Aber wofür denn? Du bist so geil, ey. Okay, 4
aber Punkte. Das ist dann eben viel dem geschuldet, Weltkrieg-Thematik und der Versuch, dem Ganzen, dem Battalion und deren Arbeit halt Respekt zu zollen und am Ende das auch nochmal mit den realen zuletzt verblieben.
Ja, naja, aber es klingt ja schon so, nach dem, was du erzählt hast, als wären die kläglich gescheitert bei dem Versuch, hier jemandem Respekt zu zollen.
Ja, das ist richtig. Dann trotzdem, der Versuch zählt dann für mich auch.
A for effort, okay. Ah. Na gut. 4 Punkte, okay. Mhm. Klingt alles nicht so doll.
Ja, also liebe Leute, lasst euch nicht bitte von der IMDb oder Letterboxd-Bewertung irritieren. Der Film ist wirklich scheiße. Nicht gut.
Okay, gut.
Ich hoffe, du bist mit deinem letzten Projekt für heute positiver unterwegs.
Nee, haben wir falsch, haben wir schön scheiße aufgezogen, scheiße, weil jetzt wird's auch nochmal düster. Aber ich bin da so ein Opfer, Alter. Es ist wirklich schlimm. Nein, wirklich, weil, ey, sobald da Marvel draufsteht, ne?
Jetzt bin ich echt gespannt.
Ey, wirklich,
Alter.
Dann kann ich nicht anders. Ja. Das ist so krass. Dann juckt's mich in den Fingern zu wissen, was da geht. Und ich bereue es in letzter Zeit so oft.
Okay.
Wie auch mit diesem, aber ich wollte es trotzdem ertragen. Kraven the Hunter.
Oh ja.
Das, glaube ich, sogar aktuellste Marvel-Werk.
Ich glaube, mal eins wieder mit Columbia Pictures in Kollaboration.
Ist das so? Mhm. Wenn du das sagst, okay.
Ja, die meisten sind ja bei Disney.
Ja, eben, ja. Ne?
Aber der mal, so wie die alten Spider-Man-Dinger. Und hier und
Spider-Man ist
Venom.
Sony. Ha? Spider-Man ist Sony.
Genau, Sony-Columbia.
Ach
das
so.
Das ist die Kombi.
Ja, gut.
Ja.
Okay.
Oder Venom war ja die letzten Jahre dann noch der Zugpferd von was Marvel.
Ja, ja.
Sony-Columbia.
Ja, ja, über Venom haben wir neulich auch nochmal gesprochen.
Ah, ja.
Das war ähnlich düster. Also, hast du den gesehen?
Nee, ich habe noch keinen Venom-Film gesehen.
Oh.
Mir geht's halt
den ersten
nicht so wie dir.
Sehr gut machen.
Ja, glaube ich. Ja. Glaube ich. Gibt auch Marvel-Dinger, die habe ich einfach aus Zeitgründen noch nicht gesehen. Ja, aber bei mir ist es eben nicht so das Ding, wo es sofort Klick macht und ich muss es halt gucken.
Mhm. Ja, sei froh.
Ja.
Bleibt dir eine Menge erspart.
Wahrscheinlich, ja. Ich,
ich
bin
das
gerade
gerne
dabei,
so
mich davon zu. Ich kaufe mir das Zeug ja blöderweise.
Ah,
Ich bin ja der Komplettist, aber ich bin gerade mental dabei, mich davon zu verabschieden, weil ich ja mitbekommen habe, dass nicht alles Marvel-Gold ist, was da glänzt.
Nee, beim besten Willen nicht.
Wobei ich bei dem Film sagen muss, den Trailer fand ich schon mal jetzt gar nicht so schlecht.
Was fandst du daran gut?
Die Action. Aha. Wirkt erstmal sehr, also war schnell geschnitten.
Ja.
Und wirkte erstmal so, dass da ziemlich viel, man fürs Action-Auge zu sehen bekommt.
Ja, okay. Also klar, auch bei diesem Film sieht man, dass der nicht umsonst war. Mhm. Logisch, es gibt ja Action. Frage ist halt immer, ob das dann den Film gleich besser macht.
Ja, klar, absolut.
Weil dieser Film geht 2 Stunden, 7 Minuten.
So wie meiner, okay, geil.
Und es ist nun wirklich nicht von vorne bis hinten Action. Mhm. Ja. Also klar gibt es hier Action-Momente, aber ja. Die Handlung und so. Regie bei diesem Film, der 110 Millionen gekostet hat übrigens,
ja, wow.
Hat J.C. Chandor geführt. Sagt dir das was?
Den Namen habe ich irgendwo schon mal gelesen.
Auf jeden Fall, ja, weil der hat schon einiges gemacht, was du kennst. Der hat jetzt noch nicht mörder viele Credits, sind gerade mal 6. Aber Margin Call ist von dem, All is Lost, A Most Violent Year. Und Triple Frontier, solche Sachen, und hat er eben auch viel produziert. Jetzt ja, mehr
die
sogar,
4 genannten habe ich alle gesehen.
Ja, siehst du.
Und vor allem Most Violent Year war ich ein großer Fan von.
Den kenne ich leider noch nicht.
Ah, ja.
Aber er war auch Oscar nominiert.
All is Lost ist der mit Robert
Für
Redford,
Margin
oder?
Call. Genau.
Ja.
Ja. Auch gut.
Und Margin Call war ja sehr prominent besetzt, den mochte ich auch sehr.
Margin Call fand ich nämlich auch richtig gut. Und deswegen, der hat gemessen an dem, was ich bisher gesehen habe, eigentlich eine recht gute Vita. Mit dem Ding sticht er auf jeden Fall nach unten raus. War spannend, finde ich, der hat jetzt auch in seiner Vita auf IMDb 3 Upcoming-Projekte. Mhm. 2 davon Serien. Eine Serie wird The Connection heißen, da sind die jetzt in der Pre-Production. Das finde ich einen recht interessanten Ansatz, weil die zeigen die französische Seite von French Connection.
Ach cool, ja, ja, ne? Geil.
Das als Serie ist eigentlich echt eine schöne Idee. Da kann man gespannt drauf sein, aber mal gucken, wann und ob das stattfindet. Mhm. So, zurück zu Kraven the Hunter. Ich hatte da jetzt so comic-mäßig tatsächlich mal so gar keinen Bezug. Deswegen, also hing ich da jetzt emotional nicht groß irgendwie an der Figur.
Kurz gefragt.
War alles
Neuland. Liest du auch aktuell Marvel oder andere Comics? Nee, ist dann von früher.
Genau.
Ja, okay.
Ja. Naja. Ja, deswegen hatte ich da erstmal keinen Bezug zu.
Ich kannte die Figur vom Trailer auch.
Ach, kannst du auch nicht. Nee. Okay. Ja. Geschrieben hat das Richard Wenk, der für die Equalizer-Reihe verantwortlich ist. Also da schon mal Action erprobt. Art Markham und Matt Holloway, die irgendwie auch alles zusammenschreiben und dann aber auch so Sachen wie Iron Man und Uncharted. Also auch die Action erprobt und das Ganze basiert natürlich auf den Menschen, die sich Kraven ausgedacht haben, und das waren Stan Lee und Steve Ditko. Logisch. So, Handlung sieht so aus. Wir sind in Sibirien im Knast und sehen einen Häftling, Sergei Kravinov. Das ist unser Kraven, gespielt von Aaron Taylor-Johnson. Das ist übrigens mal wieder diese Sorte Film, wo wir sämtliche Nationalitäten haben, die Russen spielen, nur keine Russen. Und das ist wirklich hart. Ja, und der ist jetzt in so einem Hochsicherheitsgefängnis und tötet da so einen Drogenboss. Und marschiert da relativ selbstverständlich dann wieder raus, also prügelt sich da raus, und der ist echt so ein bisschen, jetzt nicht wie Spider-Man, aber der kann schon problemlos Wände hochklettern und springen und so weiter, und er scheint halt ziemlich fit zu sein, was man optisch auf jeden Fall auch sieht, weil Aaron Taylor-Johnson hat sich hier mal aufs Härteste aufgepumpt, und in der PR haben sie wohl auch Wert drauf gelegt zu erwähnen, dass die Bauchmuskeln echt sind und dass da nichts geairbrushed wurde und mit CGI und so weiter nachgeholfen. Ja. So, jetzt scheint aber diese Aktion da in dem Gefängnis geplant gewesen zu sein, weil auf ihn wartet so ein Flugzeug, auf das er zurennt, und mit dem fliegt er dann nach Hause. So, und auf der Heimreise kriegen wir dann natürlich schön plakativ ein Flashback, weil er sich an früher erinnert, weil er jetzt eben auf dem Weg nach Hause ist, und jetzt erinnert sich Sergei also an seine Geschichte von vor 16 Jahren. Damals sehen wir dann natürlich auch, wie jetzt er mit seinem Vater und seinem Bruder, als er also noch ein Junge war, zieht er mit seinem Vater Nikolai und seinem Bruder Dimitri, genannt Dima, machen die einen Jagdausflug nach Tansania. Und da trifft dann natürlich Nikolai auf so einen Löwen und erzählt dann auch den Jungs, ja, das ist ein ganz besonderer Löwe und der hängt so einen riesen Mythos dran und so weiter und will denen so ein bisschen halt über das Jagen auch was übers Leben beibringen. Nikolai schießt auf den Löwen, trifft den und das verwundete Tier greift dann aber Dima an. Und dann rennt Sergei drauf los und will den beschützen, wird dann aber halt vom Löwen natürlich angegriffen und schwer verletzt. Dann kommt ein Mädchen namens Calypso vorbei und flößt dem schwer verletzten Jungen, weil das ist abseits von, dann von den anderen passiert, so dass sie den halt alleine findet und flößt dem dann so einen Trank ein, um sein Leben zu retten. Und wir haben natürlich davor auch etabliert bekommen, als die Oma ihr das Ding gegeben hat, dass das das abgefahrenste Mittel ist und so weiter und dass da halt was ganz Heiliges drin ist und so. So, jetzt hat sich also dann dieser Trank mit dem Löwenblut vermischt und das sorgt jetzt dann eben für die Kräfte, die wir im Heute sehen, die Sergei hat und die dazu führen, dass er eben Craven the Hunter ist. Ja. Also, dann, wir sind aber noch jetzt in dem Flashback und da hat dann der Vater den Kopf des Löwen als Trophäe ausgestellt, weil eben Sergei wurde dann gerettet und dann wird der Löwe umgebracht und als dann, jetzt sind wir wieder im Heute, als Sergei dann nach Hause kommt und da eben diesen Kopf sieht, nach all den Jahren, haut er wieder ab und wir merken, das Verhältnis zum Vater ist nicht so wahnsinnig rosig. Ja, und dann erfahren wir eben auch ein bisschen was über diese Sequenz am Anfang und dass er jetzt eben schon länger als Craven the Hunter unterwegs ist und sich da einen Namen gemacht hat und eben von allen gekannt und gefürchtet wird. Halt von natürlich primär von der Unterwelt. So, sein Bruder ist mittlerweile, lebt so ein bisschen den Oligarchen-Lifestyle und macht einen auf dicke Hose. Passenderweise wird dieser Herr dann im Erwachsenenalter von Fred Hackinger gespielt, der wirklich in letzter Zeit eine komische Rollenauswahl hat, weil, ey, wenn du siehst, was White Lotus für viele, was für ein Sprungbrett das ist für alle, die da mitspielen, Alter, das ist so krass. Und kotzt mich einmal mehr an, das habe ich dir erzählt, ne, mit dem Casting für die dritte Staffel.
Macht gerade nichts Klick.
Egal, erzähl ich dann mal anders nochmal. Jedenfalls, Fred Hackinger war ja in der ersten Staffel und hat da eben einen ordentlichen Boost erlebt und jetzt haben wir ihn zuletzt auch in Gladiator 2 gesehen, der Kaiser. Das war eher auch eher so eine Cringe-Performance hier geht das in eine ähnliche Richtung, Alter. Mhm. Ich meine, ursprünglich wollten sie Cody Smith McPhee haben, hätte ich vielleicht besser gefunden, aber ja, wie auch immer. Das ist schon krass, Alter. Der Typ ist Jahrgang 99 und hat jetzt wirklich einen ordentlichen Run, also ich gönn's ihm, weil gerade bei White Lotus fand ich den auch echt gut, aber so die Rollen, die er sich in letzter Zeit aussucht, sind alle ein bisschen weiß ich nicht. Naja, jedenfalls geht Sergei jetzt nach London, um dort mit seinem Bruder seinen Geburtstag zu feiern. Aber Dimitri wird entführt. Natürlich. Und es soll Lösegeld geben, 20 Millionen Dollar. Und die soll Nikolai zahlen. Und der weigert sich dann aber. So muss jetzt also Craven, ohne dass der Vater das weiß, aber Craven macht sich jetzt halt auf den Weg, da den Mann zu finden, der für die Entführung verantwortlich ist. Und da kommt jetzt ein Typ zum Einsatz, den wir aus dem Flashback kennen. Der war nämlich auch bei der Löwenjagd dabei und hat währenddessen versucht, den Vater so ein bisschen zu beeindrucken. Mhm. Was nicht geklappt hat, sondern der hat den eher so ein bisschen von oben herab behandelt. Das hat ihm offenbar einen Stich versetzt, der bis heute anhält. Weil der hat dann selber weiter geforscht und hat dann nämlich auch ein Mittel gefunden, was er sich verabreicht hat. Und der hat jetzt im Gegensatz, während Craven halt eher so löwenähnliche Skills hat, hat dieser Herr die Fähigkeiten oder die Eigenschaften eines Rhinoceros und wird deswegen Rhino genannt. Also Alexei Sistwitsch, von allen Rhino genannt, der ist jetzt halt so der Konkurrent von Nikolai und dann natürlich auch von Craven.
Also während ich bei im Trailer ja wahrgenommen habe, dass Craven ja so ein Fellmantel à la Triple X anhat.
Ja, das ist natürlich hier die Löwenmähne. Weißt du?
Ja, ja. Hat Rhino dann Echo-Klamotten an, oder?
würde passen, ne? Ja, nee, der trägt immer, der hat so einen, wie so einen Zugang. Mhm. Also, kurz, Kurs vom Kackbeutel, so der. Aber nee, also der hat da so.
Du damit immer wieder was reinfließt in den Körper.
Der muss sich so eine Flüssigkeit zu speisen, weil in dem Moment, wo er das abnimmt, verwandelt er sich eben in so einen Rhinoceros. Ne? Dann ist halt auch die Haut natürlich undurchdringbar und so, logisch.
Klar, hätte ich mir ja denken können.
Und der benutzt jetzt natürlich den Dimitri, um halt an Craven und an Nicola ranzukommen und ja, benutzt den halt als Köder und jetzt tut sich Craven natürlich mit der auch mittlerweile erwachsenen Calypso zusammen, die jetzt natürlich Anwältin in London ist und von Ariana DeBose gespielt wird. Wir erinnern uns an die Oscars von vor 2 Jahren. West Side Story, da hat sie doch den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle bekommen. Oh, ja. Und dann wurde es ja auch irgendwie relativ ruhig um die, ne? Also zum Thema Oscars boosten irgendwas. Musste lieber bei White Lotus mitspielen. Aber jedenfalls hat sie halt hier jetzt als Erwachsene, macht sie jetzt hier die Calypso und das ist aber auch völlig überflüssig und vergessbar. Ja, Nikolai hingegen wird von Russell Crowe gespielt. Ne? Also der Vater dieser russischen Familie, das ist Russell Crowe. Und hier The Rhino, den hatten wir gerade erst in The Brutalist. Das ist nämlich, der den Cousin gespielt hat. Das ist Alessandro Nivola.
Ja, cool.
Ey, und das Ding, also
Cousin Attila war das, glaube ich, im Film, ne?
Genau. Mhm. Ja. Der ist hier der Widersacher. Oder einer von denen, ne? Ja. Weil, wie gesagt, Nikolai ist es ja auch auf so eine Art und es ist halt wahnsinnig generisch und alter Falter. Also, jetzt mal abgesehen von dem Fakt, dass wir hier einen Australier, einen Engländer und es sind 2 Engländer, ne? Oder nee, Fred Hagging als Amerikaner, glaube ich, aber dann haben wir Aaron Taylor Johnson als Briten und Russell Crowe als Australier und so. Und das ist halt eine russische Familie. Mhm. Ach so, die härteste Figur, die habe ich noch gar nicht erzählt, Alter.
Also härtest noch, im Sinne von negativ aufschlagen.
Das Schlimmste überhaupt, Alter, weil Christopher Abbott spielt hier noch eine Figur namens The Foreigner. Mhm. Digga, der spielt das Ding wie Karl Lagerfeld auf LSD. Und ich habe keine Ahnung, warum. Das erklärt sich so überhaupt nicht. Der kommt dann immer so, der hat halt auch eine Fähigkeit, die ich jetzt nicht näher, wo ich nicht näher drauf eingehen möchte, aber ist halt auch so eine Art Henchman dann für diverse Leute und schwer aufzuhalten durch das, was er kann. Aber kommt dann immer im Rollkragenpulli und Sonnenbrille und macht das ganz komisch und was sie sich bei dem Kostüm schon gedacht haben, das passt alles so null zusammen und es ist voll cringy und wirklich what the fuck. Und dann aber Christopher Abbott, der ja auch schon gute Sachen gemacht hat. Also das ganze Ding ist so ein Unfall. Und ich meine, klar, jeder hat wahrscheinlich Bock, irgendwie bei Marvel mitzuspielen. Und auch wenn es ja immer noch Leute gibt, die sagen, ja, nö, bei mir brauchen sie mit sowas nicht ankommen.
Mit Sicherheit also, eine Motivation, das in seiner Vita dann auch irgendwie zu haben.
Natürlich, und es geht ja auch drum, in halt Blockbustern mitzuspielen, weil du damit deine Bankability halt hochschraubst. Aber
ja, ich tue mich ja schon seit Jahren schwer, dass es halt immer wieder Marvel-Figuren gibt, die hier irgendwie filmisch erzählt werden müssen. Ja, da wird dann eben auch
Ich bilde mir halt ein, mir kannst du mit dem letzten Marvel-Helden aus der 4. Reihe ankommen. Wenn das ein unterhaltsamer Film ist, bin ich am Start.
Ja.
Aber
wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall.
Ja, und das ist hier leider nicht gut gemacht. Also auch wenn, wie du schon gesagt hast, manche Action-Momente sehen gut aus, aber das ist alles so bedeutungslos und so, mich hätte das alles nicht weniger jucken können, was hier passiert. Was? Die schaffen es irgendwie nicht, eine Figur zu etablieren, wo ich dann wirklich dabei bin.
Ja.
Und ich mag Aaron Taylor Johnson wahrscheinlich schon deutlich mehr als so der Durchschnittsmensch.
Mhm.
Ich finde den
wirklich.
Ich kann
wirklich, mit dem auch was anfangen.
Finde es ein hammer smarter Typ, super gut aussehend und wirklich ein geiler Schauspieler.
Was ich halt gerade meinte, ist, von dem, was du zur Figur erzählt hast, klingt es halt nicht eher, als wenn da die kreativsten Köpfe der Marvel-Schreiber diese Figur geschaffen haben. Ja. Das ist halt,
jetzt hast du hier einen mit Superkräften und sein Problem sind Daddy-Issues. Ja, super, Alter. Also, im Ernst. Also, es ist wirklich dünn
geschrieben. Ja, kann man ja vielleicht auch machen, wenn halt
dann
die Action
anders.
Ja, genau. Ja, klingt ja nicht danach.
Also, wenn es jetzt so ein Action-Feuerwerk wäre und der ist rated R, was ich auch nicht so richtig verstehe, aber ja, nee, das ist alles nix, Alter. Und das stand von Anfang an halt auch schon in einem schlechten Stern, weil ursprünglich sollte der schon Januar 2023 released werden. Dann fast 2 Jahre verschoben worden. Ne? Zuerst
jetzt nur November kam er,
insgesamt,
glaube ich, raus,
ja, weil erst wurde er dann nur bis Oktober verschoben, dann gab es aber halt Covid und Co., nee, das war davor, aber dann gab es den Streik.
Mhm.
Hat auch nochmal zum Verschieben geführt und so. Also ja, ursprünglich Januar 2023 und dann Dezember 2024 rausgekommen.
Mhm.
Ja. Und das war nicht der erste Versuch, diese Figur ins Kino zu bringen. Ne? Ja, ja. Also es gab tatsächlich schon mal den Plan von Sam Raimi, den in Spider-Man 4 zu integrieren.
Ach, okay.
Bevor es dann, also war ja in der Planung, wurde dann gecancelt, ne? Leider, weil so aus heutiger Sicht sind die Sam Raimi Spider-Man schon ziemlich geil.
Ja.
Ja, dann gab es den Plan, weil wir Spider-Mans, weil wir Cravens Speer, der hat dann einen gewissen Punkt so einen Speer, und der ist mal kurz in Amazing Spider-Man 2 aufgetaucht. Weil die
also
halt,
der Speer. Also,
ja, nur der Speer, weil die da eben anteasen wollten, dass das dann er im nächsten ankommen soll. Ne? Wurde auch gecancelt. Und dann gab es den Plan von Ryan Coogler, den in Black Panther zu integrieren.
Mhm.
Ja, weil es wohl einen Comic gab, wo das stattgefunden hat. Und da war es aber anscheinend ein rechtes Problem, dass das unmöglich gemacht hat. Na, und dann kam John Watts, du hast ihn eben.
Mhm.
Für Spider-Man wollte der dann Kraven als Bösewicht etablieren in No Way Home.
Mhm.
Und das war aber nur so ein Backup-Plan, falls das mit dem Multiverse irgendwie nicht aufgeht.
Mhm.
Haben sich dann auch gegen entschieden. Und dann gab es nochmal den Plan, dass Antoine Fuqua hier Regie führen sollte. Mhm. Der hat dann aber abgelehnt, um Equalizer 3 zu machen. Will auch schon was heißen.
Ja.
Du hast ja auch keine Mid- oder Post-Credit-Scenes. Das ist also alles auch irgendwie recht untypisch für Marvel. Und wie ich gelesen habe, der 12. R-Rated Marvel-Film, da gab es halt schon ein paar. Aber es sind dann eher so die Punisher- und Blade-Filme und natürlich Deadpool und Logan und so.
Mhm.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass der Film nicht dazu führt, dass du dann weniger Marvel-Filme oder Serien guckst.
Ja, leider wahrscheinlich
nicht. Du hast ja so viel Wissen. Macht Spaß, dir zuzuhören.
Tja, danke. Aber es war ein Flop. Also aus diesen 110 Millionen sind im Kino nicht mal 62 geworden.
Ouch,
und also gerade Sony, wobei nee, also mit ihren Spider-Man und Venom-Filmen funktioniert das ja absurderweise.
Mhm.
Ja, mal gucken. Also ich meine, die haben mit, finde ich, mit Spider-Man und auch mit dem letzten Doctor Strange so ein paar Sachen angeteased, wo ich schon tierisch Bock drauf habe, weil wenn es jetzt dann mal wirklich so weit ist, dass dann die Fantastic Four mit im MCU sind und da X-Men und Co., ne, dann kann das schon alles nochmal richtig cool werden, weil jetzt mit den technischen Möglichkeiten, das ist schon geil, also geht schon was. Aber so dürfen sie es nicht aufziehen, Alter. Das wirkt alles so seelenlos, Mann. Fucking hell. Und so beschränkt sich es halt wirklich absolut auf die Action-Momente.
Ja.
Wo es ein bisschen Schauwerte gibt, die dann so ein bisschen Spaß machen und so. Da hangelst du dich so von einer zur anderen. Alles, was dazwischen ist, ist völlig egal. Die Figuren sind völlig egal. Es gibt hier wenig bis gar keinen Humor, was ich halt auch super schade finde, weil das für mich auch immer so eine Qualität von Marvel-Filmen war, zumindest
voll
die im MCU.
Ein bisschen Ironie würde sich ja gerade bei so einer Figur oder so einem Thema ja anbieten.
Ja, und das ist alles so schade, Mann. Und ich denke mir nur so, Mann, Aaron Taylor Johnson, da hättest du lieber irgendwie noch einen Kick-Ass-Teil gemacht oder sowas. Oder? Er war doch Kick-Ass.
Ja.
Ja. Naja, gut, Punkte, weil viel mehr habe ich nicht dazu und wir wollen auch nicht in die Länge ziehen, das Ding. 5,4 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 35 und Letterboxd 2,0. Da sind also, die Zahlen gehen schon eher auch in eine Richtung, signalisieren, dass das von mehreren nicht
gut gefunden wird. Alter Schwede,
Das ist halt für einen Marvel-Film, also.
Ja,
die haben immer Fans, ne? Also du findest ja für jeden Schrott irgendwie was, wo dann Leute noch dabei sind, aber. Letterboxd 2,0, das ist.
Es wird wahrscheinlich auch Dutzende Marvel-Figuren geben, ja, wo etliche Fans auf eine Verfilmung warten. So.
Ja, ja, bestimmt, ja, klar.
Und dann rennen halt die Fans zumindest irgendwie.
Da geht es dann halt um Rechte, ne? Also, haben wir jetzt gerade wieder gehört. Mhm. Ja. So, also entweder du machst jetzt hier nur ein bisschen Ergebniskosmetik oder du machst ganz klassisch, wäre jetzt den Guest zu machen, weil das macht er auch ganz gerne, dass er vorne liegt und dann mit dem letzten Film alles nochmal mit dem Arsch einreißt.
Ach, ich sag, du bist bei 3 Punkten.
Das ist eine Punktlandung.
Jawohl.
Es sei dir gegönnt,
ich mach nicht den
Alter.
Ich vertrete ihn heute, aber ich mache ihn nicht, gut zu wissen.
Ja, big time, Alter. Das war sehr schön. Wow.
Doch.
Klare Nummer. Das hat es länger nicht gegeben. 2,5 Miese für mich und einen halben für dich. Gratulation.
Vielen Dank.
Ja, und damit sind wir eigentlich durch.
Ja, schade. Irgendwie hat es so viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt gerne noch ein Projekt irgendwie ausgegraben, habe aber nichts vorbereitet.
Ja, macht ja nichts.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ja, ja. Also das war ja garantiert nicht das letzte Mal, dass wir in der Konstellation gesprochen haben. Demnächst hört man dich wieder mit Atze Dennis.
Jawohl. Freue ich mich auch schon.
Willst du schon irgendwie, ach so, jetzt wissen wir gar nicht, teasen, wann diese Episode kommt. Das heißt, wir können gar nicht wirklich teasen, was da so demnächst bei den Bastarden geht.
Die nächste Folge, die wir schon aufgenommen haben, wurde ja noch nicht released, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht. Wenn es released wurde, kannst du trotzdem noch was dazu sagen.
Oh fuck, was war das denn nochmal für ein Thema?
Okay.
Der Uwe Boll.
Ah ja.
Uwe Boll haben wir noch nicht released, oder?
Was den Release angeht, fragst du jetzt den Falschen.
Ach so,
also
okay,
daher
ja,
sind wir beide inkompetent.
Stimmt, ja, muss ich mich mehr drum kümmern, weil es gibt ja auch noch ein Restrisiko, dass Guess ja nicht nur ohnehin auf weitere Pokerturniere fährt, sondern dass er vielleicht auch irgendwie das ganze Ding so abräumt, dass er es gar nicht mehr nötig hat, irgendwo
einen Podcast zu machen, meinst du?
Ja, und kältere Gefilde zurückzukehren.
Nein, Guess hat schon versprochen, wenn er da die Million abräumt, dann wird erstmal der Raum hier komplett auf Studio umgebaut.
Okay.
Hat er schon angekündigt.
Okay, cool, Alter.
Deswegen, dann wird erst recht gepodcastet. Aber, ja.
Aber weißt du, hat er auch gesagt, das macht er hier vor Ort? Nicht, dass er irgendwo, keine Ahnung,
Brasilien, er hat gesagt,
so aus der
diesen
Ferne.
Diesen Raum hier, in meiner Wohnung, der wird umgebaut.
Ja, ja, aber das kann er ja auch aus der Ferne steuern. So, ja,
so.
Die in Handwerkerfirmen Geld zuschachern.
Also ich fände das natürlich sehr schade, wenn Guest zukünftig nicht mehr hier
ja,
sitzen.
Ja, ich will auch gar nicht von
Guest
wieder falsch verstanden werden, ja, der manchmal ja auch irgendwie dann was raushört, von wegen, ich verabschiede mich schon langsam von ihm. So, das ist überhaupt gar nicht gemeint,
ja,
aber
ja,
ich rede ja nur von irgendwelchen Eventualitäten.
Ja.
Guest, ich würde dich wahnsinnig vermissen, aber ich würde es dir natürlich gönnen, wenn du da mit dem Reibach rausgehst und es nicht mehr nötig hättest, dich mit einem Pöbel wie
aber,
uns abzugeben.
Ja, aber ganz ehrlich, also wenn wir das nötig hätten, den Podcast zu machen, dann haben wir die letzten Jahre definitiv eine Menge falsch gemacht,
ja,
weil es beim besten Film nicht so ist, als könnten wir uns hier entspannt zurücklehnen und da den Reibach machen.
Ja.
Nee, das ist ja nach wie vor alles aus purer Leidenschaft und wir stecken da nach wie vor irgendwie sehr viel Arbeit rein.
Ja, nee, mit nötig haben, meine ich, würde sich ja dann Quentin Tarantino kaufen, um mit ihm über Filme zu quatschen.
Meinst du, muss er nicht mehr sich mit mir abgeben? Das ist auch wieder was dran, ja. Stimmt, kauft er sich beim Quentin ein. Naja gut, ich wünsche ihm trotzdem, dass das gut läuft beim Pokern.
Ja.
Der ist ja gerade auch erst hingefahren. Also
ja, stimmt.
Wird sich die nächsten Tage ein bisschen was entscheiden.
Apropos Quentin Tarantino, da habe ich ja, ne, er war doch, Guess war ja in dem Kino von Quentin.
Ja.
Bei einem seiner letzten Los Angeles Besuche.
Beim
letzten.
Mhm.
Und siehst du, das war auch noch, tut mir leid, ich muss das wieder ausnutzen, dass ich gerade hier bin. Auch eine Sache, die ich mir notiert hatte.
Wenn jetzt noch was zu Skeleton Crew kommt, kriegst du eine Schelle, Alter.
Nein.
Okay.
Zu 6888.
Nicht im Ernst, oh mein Gott.
Die Mädels.
Classic.
Geil. Die Mädels, die sich dann eben da um Lena Derricott King scharen. Da ist eine dabei, die wird gespielt von Pepe Sonuga. Ja, der hat es auch erstmal nicht Klick gemacht. Die spielt nämlich eine Emerald Beauty in Under the Silver Lake. Und damit Grüße an Guess. So, das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen.
Gut. Haben wir die auch noch erwähnt.
Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal was aus der Vergangenheit rauskrame.
It's so boring.
Sehr schön. Wichtige Info für alle Under the Silver Lake Fans. Die können jetzt drauf achten. Aber ich meine ganz ehrlich, Guess mag ja Under the Silver Lake sehr gerne.
Ja,
kann ich vorstellen.
10 Punkte hat er doch von ihm bekommen.
Ja, das war einer der Filme, die so sukzessiv dahin
gestiegen sind.
Ja.
Vor allem, nachdem er dann ja ein paar Drehorte gesehen hatte.
Ja, aber da hat es halt wirklich 3 Sichtungen gebraucht, bis der bei 10
war. Ich war ja zusammen mit ihm im Kino und wir waren da auf einer Wellenlänge.
Und wo wart ihr da am Anfang? Bei 7 oder so?
Ja, ja, genau. Da waren wir wirklich, also beide bei 7 Punkten jeweils. Ja.
Abgefahren, ne? Aber das ist ja eh schön, Alter,
ja,
wenn
klar,
Filme
voll
so an einem wachsen. Und
ja,
mag ich auch. Kommt leider zu selten vor.
Mhm. Ja, meistens ist es eher die andere Richtung, dass man Filme verklärt hat oder damals irgendwie besser gewirkt haben, als sie dann 10 Jahre später noch wirken oder länger.
Ja, wobei, das ist auch immer wieder spannend, weil wir haben öfter mal jetzt so Filme, die ich irgendwie nur aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Und halt so eine komplett verklärte Erinnerung daran hab, ne? Und jetzt bin ich mal gespannt, weil viele davon sichten wir jetzt eben neu. Mhm. Jetzt kommt ja zum Beispiel auch dann mal Casablanca und sowas, ne? So Filme, die ich halt wirklich vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und da bin ich mal gespannt, wie jetzt so, weißt du, auch mit dem cineastischen Wissen, was man so angehäuft hat und so irgendwie aus so einem heutigen Blickwinkel mal drauf gucken, ob das dann eben wirklich dieser Meilenstein der Filmgeschichte ist, für den er gehalten wird.
Wie gut du gerade für eure nächsten Episoden teast. Spannungsbogen ist aufgebaut.
Meinst du?
Ja, klar.
Ich habe jetzt wahrscheinlich was erwähnt, was schon wieder längst passiert ist und so. Deswegen, also ich habe es ja mit der Chronologie nicht so raus. Nee, deswegen, ich lasse es jetzt mal mit den Referenzen für die anderen Episoden. Ich bedanke mich aber natürlich wie immer noch bei allen, die uns supporten. Du gehörst auch dazu.
Ja, immer noch.
Vielen Dank.
Absolut. Ja, sehr gerne. Cool. Ist mir auch immer eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank dafür.
Ja, immer wieder ein Riesenfest mit dir. Es macht tierisch Bock. Und demnächst wird es wahrscheinlich auch wieder die Konstellation Guest Dennis geben oder Dennis und ich. Oder
auch mal wieder ein Vierer.
Guess und
haben
du
auch,
oder eben zu viert. Ja, zu viert stimmt. Das hat es ja dann zu den Oscars gegeben, aber wird es demnächst wahrscheinlich auch irgendwann wieder geben.
Bestimmt.
Also, lässt sich ja nicht verhindern. Und natürlich seid ihr dann auch, wenn wir dann mal unser Bash auf die Kette kriegen, seid ihr dann natürlich auch am Start. Das ist auch in Planung. Also gibt einiges in der Mache. Sind wir mal was am Vorbereiten dran. Da.
Ja, Mann. Ihr werdet nicht auf dem Trockenen laufen.
Nö. Läuft. Wunderbar. Dann war es das für diese Episode. Willst du noch was loswerden?
Ciao.
Das ist so eloquent. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.